Hallo und herzlich willkommen zu Folge 129 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Robert Heinicke von Leaders Media. Das ist eine LinkedIn-Marketing-Agentur mit 8 Mitarbeitenden, 1,5 bis 2 Millionen Euro Jahresumsatz, da war ein bisschen vage, die ja zwischen 30 und 50 Kunden in der 1:1-Beratung betreut. Es gibt auch die Social Leads Akademie und der Robert, der verrät im Podcast seine interessante Marketingstrategie, die findet nämlich nicht auf LinkedIn statt. Er hat dort ein relativ großes Profil, ich glaube 32.000 Follower. Das heißt, ja, sein Content ist dort schon überall. Er macht einen Podcast, gibt es auf YouTube und er hat eben früher ganz viel andere Marketing-Sachen gemacht, bevor er sich jetzt heute auf LinkedIn konzentriert hat. Er hat zum Beispiel viel Battlefield gespielt, das haben wir wahrscheinlich alle mal früher, Pfeffermühlen-Dropshipping gemacht und auf YouTube diverse Experimente gemacht, bevor er jetzt da gelandet ist, wo er eben heute ist. Und ist eine interessante Folge, habe auch viel gelernt. Wir roasten auch einen Live-Beitrag von mir zu einer Podcast-Episode von vor 2 Wochen mit dem Hannes. Und ja, hab dies und das gelernt. Es gibt auch bald ein Webinar. Dafür ist der Link auch in den Shownotes. So, in eigener Sache habe ich jetzt noch kurz den Hinweis. Ich suche immer hier Werbepartner für den Podcast. Entweder für ein Sponsoring der gesamten Ausgabe, für eine kurze Host-Read-Werbung. Das ist, wenn ich was einspreche, dann im Podcast selber, kommt auch ganz gut an. Und wenn du da Interesse dran hast, kannst du dich gern melden, mir auch neue Gäste vorschlagen, alles unter hallo@happy-bootstrapping.de oder über mein LinkedIn-Profil oder das Kontaktformular auf der happy-bootstrapping.de. Dann hat mich besonders gefreut, im Engineering Kiosk Podcast eine Folge mit dem Sebastian Röhl zu hören. Er war bei mir in Folge 42 zu Gast, das ist auch schon ja, 1,5, 2 Jahre her, ich glaube im Oktober 23 war es, damals war er bei $5,000 Monatsumsatz und heute ist er viel, viel weiter in Engineering Kiosk Folge, 202, verlinke ich dir in den Shownotes, hör es unbedingt an und ich mache jetzt auch mal eine Folgeaufnahme mit dem Sebastian so aufs Ende vom Jahr. So, jetzt geht's auch wirklich direkt los mit der Folge mit Robert und mir, ganz viel Spaß.
Guten Morgen, Robert und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Vielen Dank dir, Andreas. Ich freue mich auf die coole Folge zusammen.
Ich bin auch schon sehr gespannt. Ich glaube, so ein Business hatte ich jetzt auch noch nie. Von daher bin ich schon sehr gespannt. Erzähl doch mal für die Hörerinnen, wer bist du und was machst du eigentlich genau?
Sehr gerne. Mein Name ist Robert Heinicke, 36 Jahre alt und ich habe die Firma Leaders Media gegründet, vor, glaube ich, 9 Jahren mittlerweile. Und wir helfen Gründern und Geschäftsführern dabei, LinkedIn als Lead-Kanal aufzubauen. Also das bedeutet, glaube ich, gerade Gründer von Agenturen, von Softwareunternehmen und Startups kennen diese Situation, dass man irgendwie große Ambitionen hat, aber dann doch meistens mit der Realität von der Akquise konfrontiert wird und nicht so recht weiß, wie man irgendwie Kunden bekommt. Und das, was bei mir immer ein großer Wunsch damals war, ist, dass ich nicht so Lust hatte, Kunden hinterher zu rennen, sondern dass ich immer es schaffen wollte, dass Kunden auf mich zukommen. Und so ist es dann entstanden, dass wir halt vor ein paar Jahren entdeckt haben, dass LinkedIn halt nicht nur eine Karriereplattform ist, sondern eine coole Plattform ist, um wirklich auch Kunden anzuziehen für sein Angebot. Und das wirklich auch sympathische Weise, dass man nicht, wie gesagt, irgendwelche nervigen Direktnachrichten verschicken muss. Und das ist mittlerweile unser Kerngeschäft geworden, dass wir also Marketingberatung machen mit dem Fokus auf LinkedIn.
Und wie viele Leute seid ihr da aktuell? Also wie groß ist die Firma? Wie viele?
Ja, ich glaube, wir sind 4 Vollzeitangestellte und 3 Freelancer. Also mit mir zusammen so 8 Leute. Ja.
Und wie viele Kunden betreut ihr das so, damit wir die Größenordnung einschätzen?
Klar.
Und sagst du auch, teilst du auch Umsätze so ungefähr vielleicht?
Ja, kein Problem. Also wir haben, was haben wir in der 1:1-Beratung? Haben wir so im Schnitt zwischen 30 und 50 Kunden. Also da hängt auch immer davon ab, wie viele Berater wir sozusagen haben. Da suchen wir tatsächlich gerade jemanden händeringend, weil das sehr gut funktioniert. Das sind dann meistens so größere Firmen von, keine Ahnung, 10 Mitarbeiter bis, wir haben jetzt eine große Firma, glaube ich, mit 500 Mitarbeitern oder so gewonnen und bilden da deren Sales-Team aus, was die über LinkedIn machen können. Und dann haben wir noch eine kleinere Academy, das ist so ein bisschen ein hybrides Modell, nicht nur ein Online-Kurs, sondern auch mit Support. Da würde ich mal sagen, haben wir in der aktiven Betreuung so um die 100, 150 Kunden immer, die wir betreuen. Umsatz, ich würde mal sagen, dieses Jahr werden wir bei so 1,5 Millionen bis 2 Millionen rauskommen.
Ja. Ja, schon super dann mit der Personenanzahl.
Auf jeden Fall, was man aber da sozusagen erklären muss, ist, dass bei uns der größte Posten Werbekosten sind. Ne? Hm. Also mit der Personenanzahl hört sich das jetzt natürlich magisch an, dass ich mich auf die Cayman Islands nächste Woche absetzen kann. Aber unser größter Kostenblock sind tatsächlich Werbeausgaben. Also Mark Zuckerberg, glaube ich, ist mein bester Freund. Ne? das ist halt unser Hebel, wie wir auch sozusagen sehr verlässlich die Kunden sozusagen bekommen, abseits vom Organischen. Aber zeigt auch, welcher Kicker da möglich ist, ne? Also es ist wirklich schon verrückt. Wir haben mal damals irgendwie mit 1.000 Euro Werbebudget gestartet. Und ich glaube, im letzten Monat haben wir irgendwie über 60.000 ausgegeben in einem Monat. Und das ist schon verrückt, was da möglich geworden ist. Und ja, der Weg dahin war eine lange Reise, aber macht Spaß.
Ja. Aber jetzt sind wir ja schon voll im Marketing, da sprechen wir aber nachher drüber. Da gehe ich jetzt natürlich mit einer Zwischenfrage rein. Ich dachte jetzt, dass du dann auch auf LinkedIn das Budget raushaust, hauptsächlich, und nicht für Mark Zuckerberg, für Meta.
Das erkläre ich auch. Reid
Hoffmann und Co. sich freuen.
Ja, das Witzige ist halt, ich hatte einen Moment, ich war mal bei einer Mastermind auf Mallorca. Und da waren halt nur Gründer, also genau meine Zielgruppe, ne, saß da sozusagen neben mir 20 Jungs und Mädels, die alle sozusagen aus meiner Zielgruppe waren. Und die haben mich alle gefragt, ob LinkedIn eigentlich ein Ding ist, ne. Und das war der Moment so, wo ich dachte, fuck, also LinkedIn-Werbeanzeigen schalten macht ja gar keinen Sinn, ne. Die Leute, die ich versuche zu erreichen, sind auf Instagram und sind auf Facebook unterwegs. Und denen muss ich ja erklären, warum sich LinkedIn lohnt für die, ne. Und das war wirklich der Zeitpunkt, wo ich bis dahin nur LinkedIn-Ads geschaltet habe und wir da tatsächlich auch organisch echt viele Leute erreichen. Also ich würde auch sagen, bei unseren ganz normalen Content erreichen wir da gefühlt alle Leute, die wir erreichen wollen. Und insofern war das nie die Motivation. Aber das war so der Schlüsselmoment, dass ich gedacht habe, hey, das macht ja total Sinn. Die Leute außerhalb von LinkedIn muss ich klar machen, was über LinkedIn möglich ist. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, hey, lass mal Meta-Ads irgendwie testen. Und das ist heute halt auch ein valider Weg geworden, um einfach Leuten zu zeigen, was damit möglich ist. Ne? Aber lustigerweise so ein Hauptkommentar unter Werbeanzeigen auch immer. Ja, ja. Ne? Ja, warum schaltet ihr dann Instagram-Werbung? Ne? Und dann antworte ich genau das, weil die Leute, die wir versuchen zu erreichen, halt noch nicht auf LinkedIn aktiv sind.
Ja, du hast ja jetzt auf LinkedIn auch ein paar Follower oder und deine Mitgründerin auch. Ich glaube, er erreicht da auch schon ganz gut die deutsche Bubble und dann macht wahrscheinlich Werbung auch gar keinen Sinn mehr. Da hast du recht. Also wird wahrscheinlich das Verhältnis deutlich besser sein. Okay, ja, da tauchen wir später ein. Das ist ein sehr interessanter Punkt auf jeden Fall. Da denkt man ja natürlich gar nicht so drüber nach, aber du musst da hin, wo deine Zielgruppe ist und nicht da, wo du bist. Ne?
Ja.
Okay, ah, ja, ich muss dir gestehen, 9 Jahre, das ist früh für LinkedIn. Ich habe, oder? Ja, wobei, also ich war 20, ich kann das sagen kurz, ich war 2010 auf der Studienreise, habe ein Zweitstudium noch gemacht, berufsbegleitend, war in den USA an Stanford University und da haben wir einen Vortrag von den Reid Hoffmann bekommen. Stark. Und da war LinkedIn damals ja in Deutschland noch so ein bisschen, ich glaube, es war schon hauptsächlich, ich weiß gar nicht, ob das Portal überhaupt auf Deutsch übersetzt war. Glaube ich, noch komplett alles in englischer Hand und alle haben hier noch, ich weiß nicht, ob Xing damals sogar noch OpenBC hieß.
Wahrscheinlich,
aber ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also, wo fangen wir denn vorne an? Ich hab auch gesehen, du warst bei Arnold Umformtechnik früher mal. Das ist ja hier bei uns ums Eck in Öhringen. Ja. Wie kommt man von so einem Job darauf, mit LinkedIn-Content zu starten und das vor 9 Jahren?
Ja, vielleicht muss man ein bisschen weiter vorne ausholen. Also, ich hab den klassischen Weg gemacht. Ich war verdammt schlecht in der Schule. Hatte ein Abi von 3.0 hingelegt. Ich glaube, mein Vater hat es gut zusammengefasst. Er meinte, du hast halt die Schule im Minimalprinzip irgendwie gemacht, ne? Mit minimalem Aufwand irgendwie bestehen. Ich habe keine Ahnung. Ich war, glaube ich, schon immer ein krasses Spielkind, ne? Pokémon-Karten war, glaube ich, meine erste große Sucht. Ich weiß noch, wie ich irgendwie auf dem Schulhof Gluraks getauscht habe, wie ein Blöder. Und das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Dann kam halt der erste Computer, dann kam sowas wie Battlefield, dann kam Battlefield Online und da habe ich auch das 10. Schuljahr irgendwie dran verloren, weil ich glaube ich in einem Jahr irgendwie 3000 Stunden Battlefield gespielt habe. Und damals war es auf jeden Fall noch keine Option, irgendwie Profispieler zu werden. Das nehme ich meinen Eltern immer noch ein bisschen übel. Und dann saß ich aber mit diesem schlechten Abitur da und mir war klar, dass irgendwie so eine klassische Uni-Ausbildung oder so, das wird nichts für mich, ne? Und dann kam diese Idee vom dualen Studium irgendwie auf. Und für mich war auch sehr klar, dass ich das irgendwie nicht in Lübeck oder in Hamburg machen will, sondern dass ich schon Bock habe, irgendwie ein bisschen auszukommen. Und da ist ja wirklich Baden-Württemberg absolut führend mit diesem dualen Hochschulsystem. Und da sitzt du aber mit Abi 3.0, sitzt du da jetzt nicht gerade an der Pole Position. Ja. Und mein Vater meinte so, was du halt machst jetzt mit deinem Studium, entscheidet doch signifikant darüber, wie dein Leben verläuft, Robert. Schule interessiert niemanden, aber jetzt solltest du dich langsam mal zusammenreißen, ne? Und die Botschaft ist halt angekommen und dann habe ich halt witzigerweise irgendwie wie Akquise gemacht. Ich habe halt die Firmen alle angerufen, ne, statt irgendwie blind eine Bewerbung zu schreiben, habe gefragt, ob die überhaupt was offen haben, was denen wichtig ist, habe denen die Bewerbung geschickt. Und bei 2 Firmen bin ich reingekommen und ich weiß noch, der Personalleiter, wo ich dann auch am Ende gelandet bin bei Arnold, war so, ich habe, glaube ich, in Bremen beim Bahnhof mich mit ihm getroffen, weil er da irgendwie ein Event hat oder so. Meinte, Herr Heinicke, Sie sind ja sehr breit aufgestellt. Na, und ich meinte so, das hat noch nie jemand so höflich formuliert, dass ich in allen Fächern ungefähr mittelmäßig war und in keinem überdurchschnittlich gut. Aber wir haben uns extrem gut verstanden. Er hat am Ende mir auch dann den Zuschlag gegeben und ich habe echt 3 unglaubliche Jahre da verbracht. Muss auch sagen, das war eine super coole Zeit, eine super dankbare Ausbildungszeit, konnte in verschiedene Abteilungen reingucken. Der Marketingleiter war damals witzigerweise für mich verantwortlich und dem habe ich dann im 4. Semester erzählt, dass Marketing auf jeden Fall nicht mein Schwerpunkt wird. Ich bin eher so der Zahlenmensch. Ne? Da macht er sich heute noch lustig drüber, ne? Weil ich dann irgendwie ein Semester, glaube ich, im Controlling gearbeitet habe und ich glaube, das waren die schlimmsten Monate meines Lebens, weil ich irgendwie damit überhaupt nicht klargekommen bin. Und er meinte, ja, Robert, ich glaube, du bist schon ein bisschen Marketing-Tierchen. Ne? Und dann, genau, waren die 3 Jahre rum. Und das war für mich eine super Ausbildungszeit und leider gab es zu dem Zeitpunkt gab es nicht wirklich eine Position, die so richtig Sinn gemacht hat. Sie suchten zu dem Zeitpunkt wirklich jemand fürs Controlling und ich war so, okay, das wäre wirklich der letzte Ort, wo ich dann arbeiten wollte. Und zum anderen war es immer ein Traum von mir, auch irgendwie in die Unternehmensberatung zu gehen. Ich glaube, das ist auch immer so ein BWLer-Wunsch. Und dann gab es aber witzigerweise so eine Chance, das in Hamburg auch wieder so berufsbegleitend zu machen. Also die Chance war, einen Master zu machen, aber schon vollzeitig in einer Beratung zu arbeiten. Und das hat irgendwie durch sehr viel Glück am Ende geklappt, auch wieder bei einem coolen, kleineren Unternehmen gelandet. Dort habe ich 2,5 Jahre Beratung gemacht. Und da gab es aber so diesen Moment, weiß ich noch, da habe ich 1,5 Jahre irgendwie in Leipzig gearbeitet, 4 Tage die Woche war ich immer unterwegs, habe im Hotel gelebt und 2 meiner Kollegen standen halt am Bahnhof und meinten so, hey, die waren schon so Mitte 40, waren so, hey, jetzt Wochenende nach Hause, ich hätte Lust, Zeit mit meiner Frau zu verbringen, meine Kinder wollen mich sehen und eigentlich will ich nur kiten gehen, ne? Und beide haben darüber gestöhnt, weil sie meinten, hey, sie können den Job jetzt nicht mehr wechseln so einfach, weil du halt viel zu viel verdienst in der Beratung irgendwann. Ne? Also du kriegst nicht annähernd irgendwie in Hamburg so viel, wie wenn du halt Unternehmensberater bist, der irgendwie durch die Welt tingelt. Und das war der Moment, wo so ein bisschen meine Alarmglocken angingen und ich war so, fuck, wenn ich jetzt nicht demnächst kündige, dann bin ich das in 10 Jahren. Ne? Ja. Und das war wirklich einer der Momente, wo ich gemerkt habe, hey, ich muss irgendwas machen. Meine Eltern waren schon immer beide selbstständig. Das war aber, die beiden waren jetzt nicht gerade die Befürworter davon. Die waren beide so, ja, Robert, mach das unbedingt sicher. Ne? Du hast einen guten Job, du verdienst gutes Geld. Was willst du denn mehr? Und ich so, ja, danke für die Unterstützung. Ah. Und dann ging es halt so ein bisschen los, auch mit den Büchern. Dann ist mir irgendwann sowas wie Rich Dad, Poor Dad und die 4-Stunden-Woche irgendwie in die Hände gefallen. Und ich habe das Gefühl, wenn diese Bücher dir in die Hände fallen, dann gibt's auch keinen Weg mehr zurück. Na, also dann war es unglaublich schwierig und dann war es irgendwie ein Sonntag, dass ich im Bett lag, irgendwie verkatert nach einer Nacht auf dem Kiez und dann kam gerade dieser Trend auf in Amerika, dass man Sachbücher, also sowas wie Rich Dad Poor Dad zusammengefasst hat und animiert hat, na, also wirklich so 10 Minuten Summaries, ich weiß nicht, ob du da mal drüber gestolpert bist. Und das habe ich tatsächlich, dachte ich mir, das kriege ich für Deutschland hin, ne? Ich hatte keine Ahnung von irgendwelchen Projekten oder so, ich hatte keine Ahnung von Selbstständigkeit etc. Hab dann das erste Buch mir geschnappt. Ich glaube, es war sogar Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Habe ich mir in der Buchhandlung geschnappt, habe das zusammengefasst. Und dann habe ich mir dieses Animationstool runtergeladen und ich war so, ja, not a chance, dass ich das hinbekomme. Und dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen einfach eingegeben, ich suche jemanden für Whiteboard-Animation. Und das war in Deutschland noch kein Ding, also da wusste noch niemand, was das überhaupt ist. Der zukünftige Partner hat aber nach einem Whiteboard für sein Fotostudio, also für sein Videostudio gesucht, ist darüber gestolpert, hat mich angerufen und meinte, hey, was hast du da genau vor? Und ich meinte so, ja, das würde ich gerne machen. Meinte so, ja, kein Problem, kriege ich irgendwie hin. Nehme irgendwie 300 Euro pro Folge und let's go. Und dann haben wir irgendwie die ersten 3-4 Folgen zusammen gemacht. Ist halt nichts passiert auf YouTube, ne? Nichts los. Und dann meinte ich zu Dave damals, ja, ich bin halt pleite, ne? Bei der 5. Folge. Also ich kann dir halt nicht 300 Euro geben. Und er meint halt so, lass das einfach zusammen machen, das kommt und wenn irgendwie Umsatz reinkommt, dann teilen wir uns das. Ne? Und da haben wir das wirklich konsequent durchgezogen und ich glaube, bei der 10. Folge oder so hatten wir die ersten 10.000 YouTube-Abonnenten. Und das war wirklich alles noch nach Feierabend während der Unternehmensberatungszeit. Das hat mich auch echt nachts immer wach liegen lassen. Alle 2 Wochen haben wir ein neues Video gemacht. Das bedeutet, alle 2 Wochen muss ich ein Buch lesen, zusammenfassen und im Kleiderschrank irgendwie einsprechen, weil da die Soundqualität besser war. Er hat das dann immer irgendwie ein paar Stunden irgendwie animiert und ist hochgegangen. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, dann waren schnell 20.000, 30.000, 40.000 YouTube-Abonnenten. Und da habe ich mich halt wie so ein halber YouTube-Millionär gefühlt, ne? Und habe dann auch einfach bei meinen Chefs naiv gekündigt und meinte, zum Ende des Studiums kündige ich, ich habe hier was am Laufen, ne? Das wird bestimmt schnell Geld bringen, ne? Die haben nur ein bisschen geschmunzelt, haben mir dann irgendwie nochmal ein bisschen mehr Gehalt angeboten. Aber ich meinte so, nee, der Weg ist relativ klar. Und da haben wir das halbes Jahr, glaube ich, habe ich das Vollzeit wirklich probiert. Das große Problem war, dass da halt kein Business Case so richtig war, ne? Also es haben Tausende von Menschen angeguckt. Das kann man sich sogar heute noch angucken, die Videos. Das gibt's alles noch. Aber du hast halt eine Zielgruppe, die halt irgendwie breit Bücher liest. Wir hatten so Versuche von Kursen mal überlegt, aber das fühlte sich alles nicht rund an, sodass wir das auch mal sein gelassen haben. Und dann meinte ich zu Dave irgendwann so, hey, ich glaube, mach den Channel gerne weiter, mach was draus, was du willst, ne, auch wenn es schweren Herzen ist. Und dann ging so diese ganze Reise los, womit mache ich mich eigentlich selbstständig, ne? Aber ich hatte die Erfahrung von YouTube, ein Kumpel von mir, Sascha Boampong, der hatte zu dem Zeitpunkt den Podcast, Digitale Nomaden Podcast war das zu dem Zeitpunkt. Und der meinte, Robert, Podcast musst du machen, ne? Das ist sowas wie YouTube für Hässliche, ne? Und ich so, perfekt. Ich weiß auch, wie ich irgendwie zum Mediamarkt gefahren bin, mir dann auch nochmal ein Mikro geholt habe und die ersten Podcast-Folgen aufgenommen habe. Und einfach, das war diese Zeit, wo diese Gary Vaynerchuk-Zeit gab, so einfach dokumentieren im Content. Aber plötzlich habe ich so Podcast verstanden und wusste, wie irgendwie Podcast funktioniert. Gleichzeitig habe ich Instagram so nebenbei gemacht, habe dann so einen Ausflug gemacht und habe Pfeffermühlen auf Amazon verkauft. Irgendwie ein
so Dropshipping-Modell.
Ja, also, ja, das gute Dropshipping-Modell. Okay. Und dann nach einem Jahr aber festgestellt, der Steuerberater hat es sehr liebevoll gesagt, ja, Robert, du hast hier gute Umsätze gemacht, aber es ist halt nichts übrig geblieben, ne? Und ich so, shit, ey, Gewinn ist ja dann doch ein Ding, ne? Und dann habe ich mich gefragt, will ich wirklich in 5 Jahren mich noch irgendwie mit chinesischen Zulieferern rumschlagen oder nicht? Und ich so, ah, ich glaube, das ist nicht meine Kompetenz. Bei Beratung war ich, glaube ich, schon immer ganz gut aufgehoben. Aber dieses Reisen hat mir halt keinen Spaß gemacht. Und dann kamen witzigerweise durch Zufall auch immer wieder Freunde auf mich zu, die gesehen haben, was ich so auf diesen Social-Media-Plattformen machen und meinten halt so, hey Robert, kannst du uns nicht mal helfen irgendwie im Content? Na, wir überlegen auch irgendwie einen Podcast zu starten, wir überlegen, was auf YouTube zu machen. Vielleicht kannst du mal was zu Instagram erzählen. Und so hat sich das so ein bisschen verselbstständigt und das war auch tatsächlich in der Reise von Leaders Media. In den ersten Jahren habe ich mehr irgendwie Facebook und Instagram und Podcast beigebracht, ne? Bis wir dann irgendwie vor 5, 6 Jahren über LinkedIn gestolpert sind, weil das große Problem, was ich immer hatte, das war, ich kam so aus der Wirtschaft, aus dem Mittelstand mit Arnold und mit Wirt und so, aber diese Leute habe ich immer nicht auf den Social-Media-Plattformen gefunden. Und dann habe ich mich halt bei LinkedIn angemeldet und habe einfach mal irgendwie Geschäftsführer und Hamburg eingegeben auf LinkedIn und es war halt so die perfekte Liste von Leuten, mit denen ich auch zusammenarbeiten wollte. Und dann war ich so, okay, krass, das ist nochmal was anderes. Und was halt zum Beispiel LinkedIn aus meiner Sicht gegenüber Xing auch so gut gemacht hat, ist, dass sie dieses Content-Spiel verstanden haben. Also müsste eigentlich jede Plattform gefühlt verstehen, jede Plattform lebt vom Content und von den Content-Creatern. Und YouTube zum Beispiel lebt ja auch nur davon, dass sie einen guten Job für die Creator machen. Umso besser der Content ist und umso mehr die Creator auch Spaß haben, desto mehr Aktivität ist insgesamt auf der Plattform. Und ich habe das Gefühl, das hatte LinkedIn immer sehr gut im Blick. Xing hat das irgendwie gefühlt immer weiter gedrosselt. Ich war mal beim Vortrag von dem CEO damals von Xing und der meinte, dass halt Xing zu keiner Akquise-Plattform für Unternehmen werden soll, ne? Es soll kein Raum für irgendwie Selbstdarstellung etc. sein. Und ich so, habe halt auch wirklich frech gefragt. Also ja, weil was ist denn dann die Daseinsberechtigung von Xing, ne? Und gefühlt kam man wirklich so ein bisschen ins Rudern. Aber das hat uns dann irgendwann überzeugt, dass wir gesagt haben, hey, LinkedIn ist für Gründer und für Geschäftsführer, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, mit denen es immer am meisten Spaß gemacht hat, eigentlich die Plattform ist nicht ohne Grund zur größten Plattform, B2B-Plattform der Welt in den letzten Jahren geworden. Im Dachraum sozusagen irgendwie über 20 Millionen Mitglieder. Gerade die Tage ist so eine verrückte Statistik rausgekommen, dass gerade mal 1,4% der Nutzer wöchentlich posten. Also das bedeutet, wenn du 2 Posts pro Woche machst, dann gehörst du zu den Top 1% auf LinkedIn.
Okay.
Ja.
Klopfe ich mir auf die Schulter.
Wirklich, kannst du dir auf die Schulter klopfen. Und viele Leute denken halt scrollen durch den Feed und denken sich so, oh Mann, ist da schon viel los. Wenn man dann so in einzelne Branchen reinzoomt und so, ist halt gar nichts auf LinkedIn los. Und das ist aus meiner Sicht immer noch eine große Chance, die viele Leute noch gar nicht so richtig realisiert haben.
Was gab es so für Erfolgserlebnisse, Meilensteine dann, wenn du sagst, ihr habt vor 5, 6 Jahren dann einen Switch zu LinkedIn gemacht? Ist es so schleichend passiert? Habt ihr einen harten Cut gemacht? Hast du erste Kunden gehabt, die das, was ihr für Instagram und Facebook gemacht haben, gefragt haben, hey, könnt ihr da auch bei LinkedIn helfen? Und dann hat es Klick gemacht oder wie passierte das?
Gute Frage, wie die Transition. Ich glaube, wir haben es damals sozusagen LinkedIn einfach mit in die Zusammenarbeit eingebaut und einfach den Leuten auch gezeigt, guck mal, das hier ist auf LinkedIn möglich. Ich weiß noch, was krass, was so ein Meilenstein war, ist, dass ich zum Beispiel auf YouTube angefangen habe. Das war der Zeitpunkt, wo ich nochmal gesagt habe, hey, ich würde YouTube gerne eine Chance geben. Es war immer die Plattform, die mir viel Spaß gemacht hat. Und da habe ich einfach mal so 12 Videos gemacht zu ganz unterschiedlichen Themen, weil wir waren zu dem Zeitpunkt halt wirklich breit aufgebaute Marketingberatung. Habe ich ein Video zu E-Mail-Marketing gemacht, eins zu Instagram, eins zu Facebook, eins zu Webinaren, eins zu Sales Funnels und halt eins zu LinkedIn. Und jedes Mal, wenn ich was zu LinkedIn rausgegeben habe, hatte ich ungefähr 10-mal so viele Views. Und dann war ich so, da ist irgendwie was, ne? Und so ist das so ein bisschen schleichend entstanden, dass wir irgendwann einfach gemerkt haben, dass LinkedIn als Trendthema gut funktioniert. Und das ist auch das, was wir unseren Kunden mittlerweile beibringen, weil du machst natürlich mehr in deinem Unternehmen als nur ein Thema. Aber wir erklären das immer so, pack deine besten oder dein bestes Thema halt ins Schaufenster für die Leute, die dran vorbeigehen. Lass sie in deinen Laden kommen und dann kannst du ihnen immer noch erklären, was du alles andere hast. Und so ist es heute halt auch. Nach außen hin sind wir halt die LinkedIn-Sales-Funnel-Beratungsfirma. Aber wenn die Leute in unsere Welt kommen und Kunde werden, dann zeigen wir ihnen natürlich auch, wie Sales-Funnels funktionieren. Wir zeigen ihnen, wie Meta-Ads funktionieren. Wir zeigen ihnen, wie E-Mail-Marketing funktioniert. Aber das hat es so verleichtert, weil wenn man versucht, alles so in den Markt zu schieben, so wir können alles, dann sind alle Leute so, ja, cool, ne? Aber ich will ja nur jemanden für LinkedIn haben. Ja. Und dann, glaube ich, der Meilenstein war, was war denn der Moment? Ich glaube, ja, das war ein witziges Meeting. Es gibt immer diesen Gedanken, wenn du so mehrere Plattformen machst, so ich mache, keine Ahnung, ich mache einen Post auf LinkedIn und dann recycle ich den auf Instagram und dann pushe ich den auch nochmal in die Facebook-Story und bestenfalls mache ich noch einen Podcast. Und das war irgendwie sehr am Anfang der LinkedIn-Zeit, dass ich meinte so, die einzige Chance, die wir haben und da haben wir noch so alles gemacht, meinte ich, wenn wir nur LinkedIn machen. Und zu dem Zeitpunkt hatte AC sozusagen, also Ann-Christine aus meinem Team, hatte einen eigenen Podcast, also in meinem Podcast hatte sie eine eigene Folge. Und ich meinte so, wir lassen jetzt alles andere sein, wir machen nur noch LinkedIn. Na, und das bedeutete, dass der Podcast halt stirbt. Kannst nicht glauben, dass es ja schon zu ein bisschen Widerstand und auch Tränen geführt hat. Na? Aber tatsächlich war es eine der besten Entscheidungen, die wir treffen konnten. Na? Weil ich einfach gemerkt habe, und da war dann halt auch klar, durch diese YouTube-Experimente davor, dass LinkedIn sein wird. Und ich auch glaube, heute wir unseren Kunden auch empfehlen, ja, es hört sich irgendwie cool an, noch Instagram nebenbei zu machen, bisschen was Facebook zu machen und Podcast. Aber heute geht es gerade darum, in eine Plattform tief einzusteigen, richtig gut zu werden. Nur so kann man eigentlich noch durch den Lärm durchkommen, ne? Und wenn man eine Plattform geknackt hat und sagt, darüber kriege ich stabil irgendwie meine Anfragen und darüber kriege ich auch jeden Monat meine Kunden, dann kann man klar über einen Podcast oder über eine andere Plattform nachdenken. Aber ich glaube, viele Leute bleiben leider in diesem, ich mache mittelmäßigen Content für alle Plattformen hängen in dieser Phase. Und das führt leider dazu, dass man dann irgendwann radikal, glaube ich, mal mit der Machete sagen muss, nee, ich mache halt nur LinkedIn, weil da ist meine Zielgruppe und da will ich richtig gut werden.
Sehr interessant. Also ich gehöre zu der, ich mache alles, aber nichts richtig Fraktion.
Ich glaube, da gehören ehrlicherweise halt auch 99% der Leute hinzu. Und wenn ich sehe, wie viel Widerstand das damals auch in mir und meinem Team ausgelöst hat, ne, die auch alle sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben. Aber ich glaube, es ist halt wirklich durch meine positive Erfahrung, dass das so gut funktioniert hat, versuchen wir halt zumindest unseren Kunden mitzugeben, überleg das mal, ne? Alles andere sein zu lassen.
Aber du hast wahrscheinlich, also ich hatte jetzt, wir haben heute den 27. Juni da fürs Protokoll. Gestern kam die Folge 127 bei mir raus mit dem Hannes Zwetschke, der ist Agenturgründer. Ja. Das überdeckt sich ein bisschen mit dir. So, der sagt so, er ist immer sehr direkt und authentisch und ein so ein Spruch war, dass er hasst den Begriff Full-Service-Agentur. Weil das würde suggerieren, wir würden alles machen, aber das machen wir nicht. Wir können ein paar Dinge richtig gut und die machen wir und alles andere sagen wir nein. So, das finde ich, glaube ich, wichtig. Und er selber ist sehr groß auf TikTok. Also er hat, und ich hätte jetzt, er sagt dann auch, TikTok so ein Schmarri, wie er so als Augsburger sagt, da sind doch nur Tanzvideos. So. Und er macht dort Agentur-Content, hat er es mit Agentur Daily Work sozusagen über 20.000 Follower.
Krass.
Aber der Content, den er da nutzt, der funktioniert auf Instagram und LinkedIn gar nicht so gut. Ne? Da hat er deutlich weniger. Er müsste quasi wahrscheinlich den Content anpassen, Hannes, wenn du das hörst. Aber finde ich interessanter Take. Also ich versuche es wenigstens schon ein bisschen anzupassen, sprechen wir nachher drüber. Ja. Aber ist natürlich echt auch hart, dann alles sein zu lassen. So, ne?
Ja. Aber ich glaube, das fällt ja vielen Leuten schwer. Ne? Ja. Da kann man sagen, man packt es dann noch zu Instagram und auch irgendwie zu den anderen Plattformen. Aber ich glaube halt wirklich, auch wenn er sagen würde, ich gehe all in bei TikTok, ne, und ich versuche wirklich mal auch das Konvertierungssystem dahinter zu bauen. Weil was ich einfach gelernt habe über die Zeit, ist so eine klassische Online-Marketing-Formel, die mir sehr geholfen hat, ist halt Content bringt dir per se eigentlich nur Reichweite und Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe. Es ist aber nicht der Mechanismus, der die Leute dann wirklich konvertiert zu Anfragen und zu Kunden. Und ich glaube, viele Leute versuchen das aber immer zu erschlagen durch einfach mehr Reichweite. Wenn ich einfach nur viel mehr Reichweite bekommen würde, dann meldet sich schon jemand bei mir, ne? Erfahrungsgemäß ist es aber selten so. Klar gibt es immer ein paar Querschläge, aber was wir halt machen, sind irgendwie Lead-Magnet-Funnels, Webinar-Funnels dahinter zu bauen. Und ich glaube auch das, wenn man TikTok sagt, das ist sein Kanal, darüber gucken mir super viele Leute zu und dann mal zu überlegen, hey, wie kriege ich die Leute jetzt in meine E-Mail-Liste rein, wie kriege ich die in Sales-Funnel rein, dann reicht das eigentlich. Ne? Dann braucht man sich über Instagram und Facebook oder LinkedIn keine großen Gedanken machen. Ne?
Hm. Ich glaube, er ist halt, Instagram macht er halt für die alten Leute noch. Also jetzt bin er ist älter wie du und ich bin älter wie er. So mal kurz, ja. Er ist quasi zwischen uns beiden. Ja. Von daher fand ich das, also ich habe jetzt zum Beispiel TikTok nie genutzt und dachte jetzt nie, dass es dort solchen Content gibt. Ne? Aber Das ist halt auch dieses Schubladendenken, wo man dann immer so ein bisschen.
Ich habe mich auch gerade die Tage bei TikTok angemeldet und sage, bin maximal verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich dachte mir so, irgendwie ein Gefühl dafür muss man irgendwie bekommen über die Zeit.
Ja, ich mache die App auf und es geht sofort alles mit Autoplay los und so. Und ich denke so, what the fuck, was passiert hier gerade? Ne?
Einfach in den Casino reingelaufen. Ja.
Ja, genau. Ja, aber es ist halt einfach, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das schließt, glaube ich, die Plattformen alle mit ein. Ja. Und du hast jetzt LinkedIn-Werbung angesprochen, zum Beispiel, da gibt es gerade diese, was weiß ich, die Geschäftsführer anspricht, die sieht immer gleich aus und so. Und die scroll ich mittlerweile so drüber, weil du genau, das ist wie bei Spiegel Online, da weißt du genau, wo ist die Werbung und das blendest dein Hirn irgendwann aus, weil du einfach auch da ein Gewohnheitstier bist, so Aufmerksamkeitsökonomie mal umgedreht. Ja. So, auf deinem LinkedIn-Profil steht oben drin, wir machen LinkedIn zu deinem besten Lead-Kanal. Das ist auch so euer Claim, glaube ich, auf der Website.
Ja.
Wie genau funktioniert das, wenn ich sehe einen Beitrag von dir und begebe mich in den Funnel? Da gibt's ja, ihr habt verschiedene Produkte und Angebote. Kannst du da mal ein bisschen erzählen? Das größte ist, glaube ich, diese Social Leads Academy, oder?
Ja, es gibt mehrere sozusagen Einstiegspunkte in unsere Welt. Also was sich rauskristallisiert hat, sind eigentlich zwei Funnels, die gut funktionieren. Zum einen sozusagen ist es ein klassischer Lead Magnet Funnel. Also, dass wir immer wieder auch so Tools, Checklisten und Reports kostenfrei rausgeben. Das Buch von HubSpot hat mich tatsächlich dazu inspiriert. Die sind ja relativ schnell auf über 100 Millionen gewachsen und die meinten, deren Kernstrategie war halt Lead Magnet Funnels, ne? Dass sich Leute halt was runterladen, Sales sozusagen ruft die Leute an und auf der nächsten Seite, auf der Danke-Seite ist so ein Upsell sozusagen für eine kostenlose Demo in dem Fall. Und den Funnel fand ich halt ganz attraktiv, weil man muss auch sagen, das ist so ein bisschen so ein LinkedIn-Glitch noch, weil du halt auch im Moment Sachen kostenfrei rausgeben kannst und die Leute halt kommentieren lassen kannst. Und dadurch schwingen diese Posts aber halt krass hoch. Also muss man wirklich sagen, ich habe teilweise über 1000 Kommentare auf Post bekommen, weil Leute dieses Tool oder das Dokument haben wollen. Zum Beispiel unsere LinkedIn-Algorithmus-Checkliste ist so ein Kandidat. Da kriege ich halt 1500 Kommentare und sammel halt. Und jeder, der mal Werbeanzeigen geschaltet hat, wenn du da irgendwie 700 bis 1000 Leute einsammelst, mal 10 Euro per B2B Lead Magnet Opt-in, da hast du da richtig Kohle gespart. Mhm. Ne? Und das aus meiner Sicht, ja, hat LinkedIn irgendwie bisher noch nicht gefixt. Manche Leute regen sich da wahnsinnig drüber auf. Auf der anderen Seite, für mich als Marketer ist es halt Gold wert, weil, keine Ahnung, wir hatten zum Beispiel die Algorithmus-Checkliste im letzten Jahr irgendwann mal gelauncht, da ging das los. 500 Downloads irgendwie in 5 Tagen über einen LinkedIn-Post. Und haben, glaube ich, über 100 Termine gebucht mit Leuten, die Interesse hatten, mit uns zusammenzuarbeiten. Na. Und so war sozusagen die Geburtsstunde. Was man dann halt lernt, ist, dass die Leute, die ein Dokument von dir runterladen, noch relativ kalt sind. Na, die sagen so, wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr? Und man muss im Vertrieb halt ein bisschen mehr rudern. Und dann ist irgendwann ein zweiter Funnel dazu gekommen, dass wir gesagt haben, hey, einmal pro Monat laden wir alle unsere LinkedIn-Kontakte und die Leute aus der E-Mail-Liste einfach zu einem Live-Workshop ein. Und das hat sich so sehr als eine relativ schlanke Infrastruktur irgendwie bewährt, weil das Coole ist, über so Live-Workshops kannst du halt unglaublich viel, also A, deine Expertise einfach zeigen. Also es geht nicht darum, irgendwie ein Webinar zu machen, wo man irgendwie die Leute nur irgendwas verkauft. Ich höre immer wieder davon, dass da gruselige Veranstaltungen gibt. Mein Ansatz ist immer irgendwie 60 bis 90 Minuten zu zeigen, was einfach funktioniert auf LinkedIn, egal ob man zusammenarbeitet oder nicht. Und dann haben wir am Ende einen kleinen Pitch sozusagen eingebaut für die Leute, die halt auch gerade auf der Suche sind. Und das sage ich auch immer so straight, wenn du gar nicht auf der Suche bist nach Unterstützung, dann kannst du jetzt hier auch ausschalten. Und dann sind die Leute auch relativ entspannt damit. Aber du baust halt super viel Vertrauen auf. Ich habe das Gefühl, Kaufwiderstand oder das Misstrauen ist, glaube ich, digital so hoch wie noch nie, weil einfach viele Leute einfach sich die Finger verbrannt haben in den letzten Jahren bei allen möglichen schlechten Anbietern. Und davon gibt's ja wirklich nicht zu wenig da draußen. sodass die Leute echt immer erstmal reinkommen und so sagen, okay, was will mir der Typ jetzt wieder verkaufen, ne? Und witzigerweise adressiere ich das auch am Anfang so sehr klar, ne, und sage, wenn du hier schlechte Stimmung machen willst, ne, dann kannst du irgendwie ausschalten. Mir geht's halt darum, dir zu zeigen, was auf LinkedIn funktioniert und was nicht. Wenn du daran Interesse hast, mach mit, ne. Wenn daran kein Interesse hast, dann kannst du auch aussteigen. Aber das sind so die zwei Wege, die in unsere Welt führen. Und dann haben wir, wie gesagt, zwei Angebote. Für die Firmen, die ein bisschen größer sind, machen wir diese 1:1 Zusammenarbeit. Das heißt, ich habe einfach drei Vollzeitberater, die dann mit den Leuten 1:1 zusammenarbeiten und eigentlich genau diese Sales-Funnels auch bei ihnen ausrollen. Also zum Beispiel dieser Webinar- oder diese Workshop-Funnel funktioniert halt auch bei unseren Kunden gut. Nimm mal einen Agenturgründer zum Beispiel. Wenn der 15 bis 25 Leute aus seiner Zielgruppe einmal pro Monat bei so einem Workshop dabei hat und da zum Beispiel eine Case-Study vorstellt, was die Agentur so geliefert hat, dann entstehen da häufig irgendwie 3 bis 5 Termine und bestenfalls 1 bis 2 neue Projekte draus. Und für eine Agentur zu sagen, hey, ich mache einen Workshop pro Monat, da entstehen 1 bis 2 Aufträge draus, da müssen viele ganz schön viel Kaltakquise dafür machen oder ziemlich vielen Empfehlungen auch rumrühren, um diese Zahlen hinzubekommen. Und das ist halt über LinkedIn nicht so verrückt geworden. Und den Lead Magnet Funnel nutzen wir dann häufig, um einfach mehr Leute in die E-Mail-Liste zu bekommen und um dann mehr Leute auch bei dem nächsten Workshop dabei zu haben. Genau, und die Social Leads Academy, das ist sozusagen das hybride System für Leute, die häufig eher solo-selbstständig sind oder am Anfang sozusagen als Gründer unterwegs sind, wo wir zum einen in einem Kurs zeigen, wie man diesen Sales Funnel für sich selbst aufbauen kann und halt in Live-Workshops und so Support liefern. Und das ist aus meiner Sicht genau das eine so für die Leute, die so schon, glaube ich, wie Fitnessstudio, ne? Ich glaube, die Academy ist, wie meldest dich im Fitnessstudio an und sind alle Geräte da, alles, was du brauchst, um gut auszusehen. Und ich glaube, das, was sie in der 1:1 Beratung machen, ist halt wie ein Personal Trainer, der dich da sauber die nächsten 6 bis 12 Monate durchführt und du dann halt auch schneller bei den Ergebnissen bist.
Und wo liegst da, also angenommen, ich würde mich jetzt für beides interessieren, wie wir das, ich habe gesehen, du hast diesen Funnel und dann gibt es erstmal das 20 Minuten oder ihr pitcht es zumindest, ihr habt es so ein bisschen rumgedreht, ja. Dass man sich für die Plätze bewirbt, so heißt es, glaube ich, weil vielleicht lehnen die Leute auch ab, ich weiß nicht, und hat man einen 20 Minuten Call. Wie geht's da, warum ist es so?
Also was wir einfach beobachtet haben, ist, dass wir uns wirklich sehr genau angucken, ob wir den Leuten helfen können oder nicht. Na, also ich glaube, viele Leute, die winken einfach Leute durch und sagen so, ja, komm in unsere Welt und das klappt schon irgendwie. Wir haben immer ein sehr gutes Auge da drauf, ob die Leute wirklich einen Business Case haben oder nicht. Das gucken wir uns halt in dem Gespräch an. Und klassisch sozusagen hast du ja in dem Sales-Prozess diese Unterscheidung zwischen Qualifikationsgespräch und einem Beratungsgespräch. Und dieses 20-Minuten-Gespräch ist sozusagen unser Qualifikationsgespräch, wo wir gucken, sind die Leute geeignet für eine Zusammenarbeit? Welches Angebot macht Sinn? Wollen die irgendwie zeitnah starten? Passen die menschlich zu uns? Insofern haben wir das da eingebaut. Genau, das funktioniert gut. Mit den Plätzen tatsächlich, wir starten halt, keine Ahnung, unregelmäßig einmal pro Monat, manchmal alle 2 bis 3 Monate mit so einer Gruppe, weil wir einfach gesagt haben, hey, wir wollen lieber eine kleinere Gruppe betreuen und für die richtig gute Ergebnisse sicherstellen, als jeden reinzulassen und mach mir die Sinnflut und wir kriegen die gar nicht betreut. Da muss ich mir natürlich immer ab und zu anhören, ja Robert, wenn er sich jetzt 30 Leute anmelden, dann nimmst du bestimmt auch 30 Leute. Und ich so, ja, dann verbessert aber das gesamte System, ne? Also habe ich auch nichts von. Also ich glaube, da haben auch tatsächlich Lügen recht kurze Beine und insofern sind wir da relativ konsequent, ne?
Und wo lieg ich da preislich, wenn ich, du hast jetzt gesagt, ich gehe ins Fitnessstudio und mache das alles selber und setze den Funnel auf. Gibt es da eine Mindestlaufzeit? Was kostet mich das? Habt ihr da feste Preise und wie ist beim 1:1 Coaching?
Ja, relativ simpel. Social Leads Academy muss man so ein Budget für 6 Monate Zusammenarbeit von 6.000 mitbringen. Ne? Wir machen ab und zu mal einen Angebotspreis, wo man ein bisschen günstiger reinkommen kann. Da muss man ein bisschen Ausschau halten in unserer Welt. Aber das ist so der Standardpreis. Also 1.000 Euro pro Monat, ne, für eine professionelle Zusammenarbeit. Bei der 1:1 Zusammenarbeit kommt es immer ein bisschen drauf an, welche Phasen wir auch umsetzen, ne, ob man 6 oder 12 Monate sozusagen zusammenarbeitet mit uns. Und da ist meistens die Range zwischen 12 und 24.000 für 6 oder 12 Monate.
Okay, verstehe. Und wahrscheinlich hast du vielleicht am Ende noch einen Gutscheincode für uns oder so.
Das gibt's dann für uns alle erstmal Hörer, die an. Ja, ob wir helfen
bis zum
können
Ende dabei bleiben oder so. Ja. Okay. Ja. Und wie funktioniert das in der Praxis? Die Social Leads Academy, habe ich gesehen, gibt's 817 Member, steht auf der Website. Habt ihr irgendein Community-Tool? Und dann trifft man sich dort einmal die Woche und hilft sich gegenseitig auch? Oder wie funktioniert das?
Was ich immer sozusagen den Frame mitgebe, ist halt ganz wichtig, was wir auch in der Zusammenarbeit hinbekommen wollen, auch in der Academy, weil das ist immer so ein bisschen Gedankenfehler, den Leuten passiert und ich muss das immer ein bisschen, glaube ich, erklären. Weil guck mal, viele Leute gucken drauf, okay, es ist irgendwie ein Kurs, ich kriege irgendwie Tools und es gibt irgendwie eine Community. Und ich so, Und das haben die Leute schon mal gemacht. Und das war dann meistens bei anderen Anbietern schlecht. Und dann sind sie so, okay, diese Kombination, wenn ich die bekomme, ist die schlecht. Und ich so, ja, stell dir vor, du liest ein schlechtes Buch, dann sind aber auch nicht alle Bücher schlecht. Ne? Und das muss man einmal verstehen, dass das Format halt nicht das Entscheidende ist, sondern das, was drin ist und was du erreichen willst. Und deshalb sage ich den Leuten, unser Ziel ist in der Social Leads Academy, dass du so schnell wie möglich diesen Lead Magnet Funnel für LinkedIn, also diesen LinkedIn Sales Funnel für dich online bekommst. Ne? Und dafür bekommst du alles von uns an die Hand. Du bekommst ein Template für den Sales Funnel, du kriegst unsere Content-Strategie an die Hand, du kriegst alle Tools dafür, um das so schnell wie möglich umzusetzen. Und wenn du mal Fragen hast, kannst du das genau in der Community einfach stellen, die Fragen. Dafür sind halt meine Berater da, um da innerhalb von 1 bis 2 Stunden auch alle Fragen zu beantworten. Und die Live-Workshops sind halt wie so ein netter Bonus. Was wir einfach beobachtet haben, es gibt halt Kunden, die da super gerne dabei sind. Und es gibt andere, die das überhaupt nicht benötigen. Wenn ich zum Beispiel sowas kaufe, war ich noch nie bei einem Call dabei, weil ich immer denke, ich will einfach nur den Kurs mir angucken und ich will einfach nur die Templates haben und das umsetzen. Aber es gibt halt einen Großteil von Kunden, die super gerne bei diesen Live-Workshops dabei sind und wir machen mittlerweile 3 pro Woche zu immer unterschiedlichen Themen. Es ist halt so ein bisschen wie ein Buffet, ne? Man pickt sich das dann raus, was einen interessiert. Aber es steigert natürlich auch krass das Commitment, weil man auch von anderen Leuten einfach lernt und individuelles Feedback auch zusätzlich nochmal bekommt. Und ich glaube, dadurch haben wir da halt ein recht attraktives Einstiegsangebot aus meiner Sicht, ne? Weil wenn man mal nimmt, hey, du baust in 6 Monaten einen Lead-Prozess auf, der dir potenziell irgendwie vielleicht sogar 2 bis 3 Termine pro Woche zusätzlich bringt, ne? Und vielleicht nimm mal 1 bis 2 Kunden pro Monat zusätzlich. Wenn du dann ein vernünftiges Angebot hast und die meisten Agenturkunden oder die meisten Gründer haben halt Angebote 5, 10, 20, teilweise 30.000 Euro aufwärts, dann sagen sie sich so, ja, Robert, was sind dann übrigens 1.000 Euro dagegen, wenn du mir endlich zeigst, wie LinkedIn funktioniert? Ne?
Aber du sortierst da ein bisschen drüber aus. Ja, wenn du das jetzt für 100 Euro anbieten würdest, dann...
Ja, ich würde wirklich sagen, 50% sortieren wir aus, weil viele Leute auch einfach keinen validen Business Case haben. Ne? Also wenn jemand kommt mit, keine Ahnung, ich habe eine Software für 19 Euro pro Monat, dann bin ich auch so, wie soll ich denn das über LinkedIn vermarkten? Ne? Oder ich hatte jemanden, der macht irgendwie Urlaubsreisen in die Karibik und ich so... finde ich leider auch keinen Winkel. Also ich wüsste nicht, welche Zielgruppe ich auf LinkedIn mit dir hinzufügen soll, sehe ich halt auch keinen Case. Na, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so viele Case Studies und so viele Testimonials haben und wir haben noch nicht mal alles auf unseren Webseiten, weil wir einfach sehr genau darauf achten, ob die Leute wirklich eine Chance haben oder nicht.
Also in die Karibik, die Privatier oder Mehrfachgründer im Profil stehen haben.
Für also mit, ist doch ja, relevant. Ich wollte gerade sagen, mit einem gewissen Stretch hätte man vielleicht da hinkommen können. Ich war aber so, na, lieber play it safe. Ja, weil dann, guck mal, dann kommst du als Anbieter auch in eine coole Situation, dass du ein Stück weit eigentlich Ergebnisse garantieren kannst, außer wenn die Leute faul werden. Na? Also das ist immer das und diese Fälle haben wir zum Beispiel selten, dass Leute wirklich alles umsetzen und auch konsequent mal für 3 bis 6 Monate machen und keine Ergebnisse erzielen. Das gibt es einfach faktisch nicht, weil wir uns die auch immer ganz genau angucken. Also keine Ahnung, alles Jahr haben wir mal 1, 2 Leute, die wirklich alles sauber umgesetzt haben und richtig gut gemacht haben und dann keine Kunden und keine Anfragen darüber bekommen haben. Und die gucken wir uns dann an, was da passiert ist, was da sozusagen methodisch bei uns nicht funktioniert hat. Und dann sehen wir sozusagen im 1:1 meistens irgendwie, was da noch klemmt. Aber ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, ich glaube, das kann man auch mal in Amerika, ist das mittlerweile in Werbeanzeigen schon so ein Ding, dass man den Leuten sagt, ja, du wirst es eh nicht schaffen, weil du zu faul bist, mal 3 Monate irgendwie Content zu posten. Und das ist halt, keine Ahnung, ein Kumpel meinte auch zu mir, LinkedIn ist halt wie ein Fitnessstudio, alle melden sich an, aber keiner zieht durch. Und ich habe das Gefühl, früher habe ich mir den Schuh immer noch angezogen und gesagt, ey, oh Mann, unsere Systeme funktionieren nicht, unsere Content-Strategie funktioniert nicht, vielleicht nicht, unser Sales-Funnel nicht. Und da meint ein Kumpel von mir auch, ey Robert, eine Zusammenarbeit ist immer 50-50, ne? Du kannst 50% reinbringen und der Kunde kann 50% reinbringen. Wenn der aber nicht mal 12 Posts online bekommt für 3 Monate, worüber willst du dann reden? Ne? Ja, und das hat so ein bisschen den Druck da rausgenommen und deshalb bin ich auch sehr, sehr happy damit, dass wir da echt einen guten Job machen. Weil die Leute, die es dann durchziehen, wir haben so viele coole Cases von Leuten, die Top Voice geworden sind, die regelmäßig virale LinkedIn-Posts haben. Wir haben jetzt zum Beispiel einen André Mahler, der hat irgendwie mit seinem Content in 90 Tagen 1 Million Impressions geknackt. Der hat vorher lief der irgendwie mit 10, 15 Likes pro Post rum und hat plötzlich Inbound-Nachrichten, also per Nachricht von Vorständen von MDAX-Unternehmen. Ne, und meinte, Robert, ich muss mir die Augen reiben, als ich gesehen habe, dass mir irgendwie der Vorstand von DB Cargo oder so per LinkedIn-Nachricht geschrieben hat. einfach dadurch.
Was macht er? Was für Content ist das und was steckt dahinter?
HR-Bereich, und die haben eine Software entwickelt für den HR-Bereich. Und auch da waren die sehr technisch sozusagen in ihrem Content vorher, sehr viel über die Software etc. geredet. Und wir haben so an diesem Message-Market-Fit gearbeitet. Wie kommt man sozusagen mit dem Content in größere Märkte rein und wie kann man diesen HR-Markt so ein bisschen knacken? Und das haben wir wirklich so in 3 Monate getestet und dann plötzlich war der Knoten geplatzt. Wir haben sein Format gefunden und dann hat er mir immer freche Nachrichten geschickt und meinte, Robert, so unter 10.000 Ansichten habe ich eigentlich gar keinen Post mehr. Ist das bei dir auch so? Und ich so, hier.
Okay.
Weil das müssen wir uns immer so ein bisschen als Vorwurf auch witzigerweise anhören von Leuten so, ja, natürlich funktioniert das bei euch, weil ihr macht was mit LinkedIn. Und ich bin so, wir haben so viele Kunden in viel größeren Branchen, bei denen es viel besser funktioniert, weil die halt in viel größeren Märkten sind als wir. Ne? Also es ist voll das Nischenthema immer noch irgendwie LinkedIn.
Okay. Ah, verstehe. Das ist ja interessant. Also das heißt, du hast dann auch ganz viele Leute, die deutlich erfolgreicher sind wie ihr selber.
Voll.
Und das, voll. Okay.
Und das ist halt das Coole. Und ich glaube, das ist auch ultimativ das beste Marketing. Ne? Also auch wenn ich zum Beispiel einen LinkedIn-Workshop oder so halte, ich würde sagen, die Hälfte davon ist voll mit Case-Studies unserer Kunden. Ne? Weil dann sagen, guck dir den an und guck dir die Zahlen an, guck dir das an, was der da drüber gemacht hat. Und ich glaube, da geht es halt ultimativ auch in den nächsten Jahren irgendwie immer mehr hin, dass man halt sehen will, wem habt ihr zusammengearbeitet und was bei rausgekommen.
Ja. Du hast schon ein bisschen auch über Marketing gesprochen. Ich möchte da jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen. Das Überraschende war jetzt für mich schon mal, dass du vermutlich dann mehr Kunden über das Meta-Netzwerk mit Paid Ads akquirierst, wie über den Content, den du selber auf LinkedIn machst. Ist das so? Und kannst du ein bisschen aufteilen, wo denn die Kunden so herkommen?
Ja, definitiv. Also Ads sind sozusagen immer der Hebel und ich glaube, das ist auch die Königsdisziplin. Das ist ja, ich glaube, Ads sind halt immer nur ein Brandbeschleuniger. Ne? Also viele Leute denken halt, man schaltet jetzt Werbeanzeigen und dann kommen auf magische Weise irgendwie Kunden. Wir haben uns halt langsam dahin gearbeitet. Ne? Auch heute würde ich sagen, keine Ahnung, 20-30% kommen wahrscheinlich organisch und 70% kommen über Werbeanzeigen. Was halt ganz spannend ist, ist, dass eine große Korrelation gibt, wer mit uns 1:1 zusammenarbeitet, was meistens die interessanteren Kunden sind, weil wir mit denen länger zusammenarbeiten und die auch deutlich mehr bei uns investieren, dass die eigentlich immer über den organischen Content kommen, weil da ein großes Vertrauensverhältnis da sein muss. Ne? Bevor man irgendwie 24.000 Euro investiert in eine Zusammenarbeit, muss man halt gucken, ob die Leute irgendwie einen guten Job machen oder nicht. Aber über die Academy zum Beispiel, da kriegen wir es mittlerweile hin und da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, beziehungsweise war es etwas, was ich nie gedacht habe, dass es wirklich funktioniert, dass Leute halt wirklich einen Tag vorher sich für unseren LinkedIn-Workshop anmelden, noch nie was von uns gehört haben und sich dann für eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden. Und dann ist man, glaube ich, auch so ein bisschen in so einem Online-Marketing-Olymp angekommen, ne, weil dafür muss halt super viel ineinander greifen. Ne? Mhm. Und also Werbeanzeigen müssen sitzen, dass du halt irgendwie für einen gewissen Preis die Leute überhaupt in einen Workshop bekommst. Der Workshop muss halt sitzen, dass die Leute da halt begeistert sind von dem, was sie da bekommen. Angebot muss sitzen und auch der Sales-Prozess muss sitzen. Ne? Also jetzt gerade die Tage hatten wir wieder eine kleine Aktion sozusagen gemacht, wo man die Academy zu einem Angebotspreis bekommt. Da kriegen wir halt 60 Termine in 3 Tagen mit Leuten, die mit uns zusammenarbeiten wollen und wir uns halt alles anhören und die Besten sozusagen rausfischen und mit den Leuten zusammenarbeiten, wo wir eine Chance sehen. Aber das ist schon eine ganz schöne Klaviatur, die man da spielen muss. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist halt ein cooler Gedanke, dass du denkst, hey, du kriegst es wirklich Menschen, die noch nie was von dir gehört haben, innerhalb von 24 Stunden dazu bewegt, dir so viel Vertrauen zu schenken, dass sie Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten.
Wie viel sortierst du da aus, wenn es sich 60, das ist ein 20-Minuten-Slot, glaube ich, ne? Da gehst du ja schon in Vorleistung erstmal.
Ich würde sagen, 2/3.
2/3 aussortieren?
Ja.
Okay.
Ja.
Okay, das hätte ich nicht gedacht. Okay, interessant. Wo bekommst du sonst noch neue Kunden her? Du hast ja auch einen eigenen Podcast, Stay Hungry, habe ich mir auch 2 Folgen angehört, können wir auch gleich noch drüber sprechen.
Gerne.
Ist das so ein Akquise-Kanal? Also tut man aus Versehen auf deinen Podcast stoßen, wahrscheinlich eher auf die YouTube-Videos, oder?
Ja, also ich glaube, das, was ich am Anfang gesagt habe mit der Formel, ist mittlerweile so mein Marketing sehr geworden, ne? Dass alle Kanäle, sowas wie Podcast, wie YouTube, wie LinkedIn oder so, sozusagen bestenfalls dazu da ist, die Zielgruppe sozusagen zu erreichen, also auch neue Leute zu erreichen. Und das funktioniert halt über LinkedIn zum Beispiel extrem gut, weil man halt virale Posts machen kann. Und dass sowas wie Podcast und YouTube eher vertrauensbildende Maßnahmen sind. Ich bin witzigerweise über so eine Studie von Google mal gestolpert und die haben sozusagen ausgewertet, dass es 7 Stunden an Content dauert, bis Leute größere Investitionen machen Ne? Weil einfach das Misstrauen so hoch ist. Und das befeuert auch sehr Longform-Content, zum Beispiel auf YouTube, weil du dann dieses Binge-Watching hinbekommst, ne? Dass Leute wirklich so eine Folge sich angucken, die nächste. Ich hatte witzigerweise selber so einen Schlüsselmoment. Ich weiß nicht, Wim Hof sagt dir wahrscheinlich was, ne? Dieser Eistyp. Ja. Meine Frau hat mir den irgendwann empfohlen und meinte, hier, guck dir mal diese verrückten Typen an. Wirklich, ich habe mir, glaube ich, 3 Dokus angeguckt, bin dann auf seine Webseite gegangen und habe irgendwie 2 Tickets im Wert von $5,000 für ein Seminar bei ihm gekauft. Und das alles ist irgendwie in 4 Stunden passiert. Es hat leider nicht stattgefunden, weil das irgendwie am Anfang von Corona war und dann irgendwie erstattet wurde. Aber ich war so, wie bin ich gerade hingekommen, in 4 Stunden von jemandem, den ich nicht kenne, $5,000 zu überweisen? Und da ist mir das erste Mal klar geworden, auch die Power von YouTube, dass man halt, wenn man einsteigt und angefixt ist, dass die Leute halt mehrere Stunden sich dann angucken können und halt sehr schnell viel Vertrauen aufbauen können. Und dass ich halt diesen Content auf den Plattformen bespiele und dann halt versuche, durch sowohl den Lead Magnet Funnel als auch den Workshop Funnel die Leute zu konvertieren. Sodass halt sowas wie Podcast und YouTube halt nur geben, geben, geben eigentlich ist, ne, einen guten Job machen, dass die Leute dir vertrauen, sehen, dass du die Expertise hast, dass sie dann bestenfalls irgendwann mal ein Telefonat gehen über die Webseite, in einen Workshop dabei sind oder sich irgendwie die Lead Magnet runterladen.
Zu Wim Hof fällt mir gerade ein, da kannst du den André Schürrle mal anschauen auf Instagram, ist total abgefahren, der ehemalige Nationalspieler.
Ja.
Der ist jetzt so in dieser Gang, die ja im Winter den Berg hochsteigen, aber oben ohne sozusagen.
Echt?
Ne? Das ist das. Was dann, teilweise haben die nur eine Shorts an und es ist dann auch knallrot, der ganze Oberkörper. Aber ja, das ist wohl, ich verstehe es auch nicht genau, also sind sie zu 4, zu 5, hat er irgendwie ein paar Kumpels, mit denen ziehen die das durch und dann denke ich mir so, wie abgefahren ist das eigentlich? Also er ist auch brutal fit mittlerweile.
Krass.
Und das fand ich sehr beeindruckend. Okay,
ja.
Du, ja, eine Folge ist 21 LinkedIn-Hacks, habe ich jetzt auch gehört, sehr interessant. Also ein paar Dinge habe ich schon auch selber gemerkt, ein paar waren für mich komplett neu. Wenn du dir da so ein paar rauspicken würdest, so Top 3, jetzt so für die Hörerinnen, und dann haben wir sie vielleicht dann den Lead Funnel zur Folge auch drin. Ja. Die verlinke ich auf jeden Fall. Was wären so die Top 3 LinkedIn Hacks für mehr Growth?
Mehr Reichweite?
Ja.
Ja. Also was ich sozusagen, witzigerweise kann jeder, der die Folge hört, mich auch gerne antickern. Ich habe es versucht, den Leuten so leicht wie möglich zu machen. Ich habe so ein Custom GPT gebaut für virale LinkedIn Hooks oder Headlines. Weil ich einfach merke, der erste Satz beim LinkedIn-Post entscheidet darüber, ob die Leute auf mehr Anzeigen klicken und weiterlesen oder nicht. Und das ist auch tatsächlich das, als wir mit Content gestartet sind, habe ich mal so 90 Tage einfach jeden Tag gepostet. Und es ist einfach nichts passiert, ne? Also wirklich gar nichts. Ich war völlig erschöpft, hatte keine Themen mehr. Und dann dachte ich mir so, vielleicht muss ich mich mal mit Copywriting beschäftigen. Habe so die ersten Bücher bei Amazon bestellt und wirklich nach den ersten 20 Seiten war ich so, ja, was hast du gedacht, ne? Du hast keine Ahnung von Copywriting. Also was denkst du, dass du Content kannst? Und dann habe ich diese ganzen Bücher verschlungen, habe die im Team auch aufgeteilt. Wir haben die besten Tipps irgendwie zusammengefasst und dann plötzlich so, okay, das ist wie auf den Golfplatz gehen, beim ersten Mal schlagen, bist du halt, keine Ahnung, bist du nicht Tiger Woods. Und das Coole ist aber, dass so mit so Custom GPTs ich auch heute Leute auch einfach eingeben können. Ich habe ein Thema, keine Ahnung, ich habe eine Podcast-Folge mit dem und dem gemacht. Thema war das. Gib mir mal irgendwie 10 Headlines, die Neugierde machen und da habe ich so verschiedene Winkel drin und der spuckt dir dann wirklich 10 Headlines aus, die verdammt gut sind. Na? Und dann kann man sich eine rauspicken und nehmen, weil wie gesagt, das ist schon mal 80% des Erfolgs, dass die Leute überhaupt in einen Post einsteigen. Na? Part 2 aus meiner Sicht immer eine Story mitbringen. Also das, was ich über die Jahre mitgebracht habe, dass man bestenfalls eine persönliche Story, auch eine fachliche mitbringt, na? Und einfach erzählt, weil Lesezeit ist einer der größten Erfolgsfaktoren, wie Posts einfach Reichweite bekommen und du musst halt schaffen, dass die Leute den ganzen Post lesen. Und das bedeutet auch alles mit Listen und so mit Überschriften und so, das überfliegen die Leute, auch gerade was so bei ChatGPT rauskommt, was versucht einem das übersichtlicher zu machen, ist irgendwie so der Todesstoß für einen LinkedIn-Post, weil die Leute dann nur noch die Überschriften lesen. Also bestenfalls hast du wirklich im Fließtext eine Story, wo die Leute Lust haben, auch von Anfang an bis Ende zu lesen. Und der dritte Erfolgsfaktor ist aus meiner Sicht der Call to Action am Ende, dass du schaffst, halt Kommentare zu generieren. Da gibt's eine ganz coole Statistik, dass ein LinkedIn-Kommentar so viel wert ist wie 10 Likes. Also das bedeutet, man ist in dem Spiel, auch da gibt's einen einfachen Trick. Zum einen die Frage, die man sich überlegt habe, am Ende des Posts immer selber stellen und gucken, ob man sie beantworten kann. Ich habe das Gefühl, viele Leute stellen immer so die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Na, und da kann man selbst halt nicht drauf antworten. Was ich halt immer empfehle, ist einfach Ja-Nein-Fragen zu stellen. Und das macht es halt simpler, dann können die Leute immer sagen, ja oder nein und dann irgendwie begründen. Und dadurch kriegt man halt deutlich mehr Kommentare. Aber die drei Sachen aus meiner Sicht sind essentiell, um mehr Reichweite auf LinkedIn zu bekommen.
Einen fand ich noch interessant, aber das war, glaube ich, klar. Mir ist er jetzt wieder bewusst geworden. Ich hatte der Tarek Müller hatte diese Woche, glaube ich, einen Artikel oder hat einen kurzen Beitrag geschrieben über About You Alumni, die jetzt eine eigene Firma machen, Logic. Die waren vor 5, 6 Folgen im Podcast und dann habe ich beim Tarek kommentiert und habe gesagt, hey, das ist eine coole Story, die waren hier im Podcast und Link zum Podcast so. Und es hat irgendwie nach 2, 3 Stunden hat es 2, 3.000 Impressions gehabt, was man jetzt ja selber aussieht. Ja. Und ich denke so, ey, abgefahren. Das kriege ich selber in Beiträgen von mir nicht hin. Ja. Und das war für mich jetzt interessant nochmal zu sehen. Also dieses, ich kommentiere.
Das haben sie auch clever gemacht mit diesen Kommentar-Impressions, weil ich glaube, dann wird einem das erste Mal auch diese Power bewusst, ne?
Ja. Also es halt schon Mehrwert liefern, glaube ich. Also so, und das hat, glaube ich, gut, er hat es dann auch selber geliked. Dann dachte ich so, okay, cool, jetzt mache ich mir ein Bier auf. ja. Okay, also ich habe aber auch beim Hören gemerkt, dass ich selber, glaube ich, ganz viel falsch mache. Ich habe manche Podcast-Folgen, wo ich ein paar tausend Leute erreiche und bei ein paar sind es viel zu wenig. Jetzt habe ich gestern eine Folge veröffentlicht und vielleicht kannst du dir die mal nebenher anschauen und ich erzähle dir kurz was dazu. Ich habe gesehen, du machst ja auch Podcast-Interviews.
Ja.
Und wenn du hast dann eine, das ist mit Perspective war das, glaube ich, dein letztes Interview, da hast du weder die Firma getaggt noch den Gast getaggt, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich versuche das immer zu machen, gleich auch am Anfang. So. Dann denke ich mir so, okay, ist das jetzt falsch? Ich nutze Claude, nicht ChatGPT, und der hilft mir so ein bisschen mit, was sind die Highlights und gibt mir noch ein Zitat. Und dann mache ich immer die Smileys raus, weil das finde ich mir zu viel, aber irgendwie eine Struktur will ich schon haben. Ich will nicht fett schreiben, da gibt man dann manchmal auch Kommentare, hey, das ist nicht inklusiv. Was mache ich da alles falsch, wenn du dann den Artikel jetzt zur Folge anschaust zum 26. Juni? Ich verlinke den auch.
Ja, gucke ich mir an. Also das Erste, was ich machen würde, ist nur mit der Headline zu starten. Also ich hätte zum Beispiel bei dir gemacht, von der Einzimmerwohnung zum 2,5 Millionen Euro Agentur-Business. Na?
Okay.
Und dann kannst du vielleicht dahinter einfach einen Bindestrich machen, neue Podcast-Folge. Fertig.
Okay.
Und damit kriegst du ja den Leser sozusagen. Der erste Part ist ja eher so zweitrangig für die Leute. Na?
Mhm.
Der Part mit dem Taggen ist halt, es gibt mittlerweile den Nachweis, dass die Leute, die getaggt wurden, nicht darauf reagieren, senkt das die Reichweite. Ist auch relativ simpel erklärt. Es gab früher dieses Spiel, dass man einfach 45 Leute getaggt hat und dadurch mehr Reichweite bekommen hat. Und dann hat LinkedIn einfach diesen Sicherheitsmechanismus eingebaut. Wenn die Leute, die getaggt wurden, nicht kommentiert oder liked, dann strafen wir das sozusagen ab. Und da bin ich halt auch immer bei meinen Interviewgästen so, keine Ahnung, ob die heute reingucken oder nicht. Selbst wenn ich denen das schicke, weiß ich nicht, ob die kommentieren oder liken, sodass ich sie meistens nicht tagge, aber einfach den Link zuschicke im Nachgang. Dann reagieren sie drauf, das umso besser. Und was du aber machen kannst, ist auch, also es macht Sinn, was du sozusagen geschrieben hast mit den Key Facts. Aber das so, ich merke zum Beispiel, ich würde in den Text nicht einsteigen, weil das so viel, also da ist so viel Text, ne? Okay. Deshalb ist dies wirklich ein Satz, Absatz und eine Story vielleicht mal zu erzählen. Weil zum Beispiel die Story von der Einzimmerwohnung zur 2,5 Millionen Agenturbusiness, mal so zu erzählen, Hannes ist so gestartet aus dem Kinderzimmer, ne, und hat das und das erreicht. Und am Ende erzählst du so, guck mal, das ist alles bei rausgekommen. Wie er das genau geschafft hat, erzählst du in der Podcast-Folge, umso besser. Ja, ich glaube, das ist der Part bei Podcast-Folgen, dass du die Podcast-Folge ja noch verkaufen musst. Wenn du zu viel in den Post packst, sind die Leute so, ja, okay, jetzt habe ich ja schon fast alles.
Weiß ich alles.
Ja, weiß ich alles. Jetzt habe ich ja gar keinen Grund mehr. Also es bedeutet auch so ein bisschen Neugierde reinzupacken. Eine Sache war dafür verantwortlich, die am Ende zu den 2,5 Millionen geführt hat. Welche das ist, verrate ich dir in der Folge. Link dazu findest du in den Kommentaren.
Und was für eine Frage stelle ich am Ende? Also,
ja.
Muss es auf den Inhalt dann von der Folge eingehen oder auf eine Aussage, die oben drüber steht? Also ich packe auch gerne ein Zitat rein immer,
wo ich
denke, so das ist cool. Und ich poste meistens so 2, 3 Bilder dazu. Da hast du, glaube ich, auch ein bisschen was gesagt. Ja. Wahrscheinlich ist es besser, nur eins rauszusuchen und dann vielleicht ein Selfie oder einen Screenshot von der Podcast-Aufnahme.
So was ich weiß mit nicht. So einem Zitat kann tatsächlich funktionieren. Das glaube ich. Also wenn du da ein gutes Zitat raussuchst, ich glaube, ich würde aber auch nur eins mir schnappen.
Okay.
Aber man muss auch sagen, das ist echt tricky. Wir haben häufig immer so Snippets probiert, so Videosnippets. Das hat so gar nicht funktioniert. Na, das hat nicht viel Reichweite gebracht. Und insofern glaube ich echt ein Bild von dir und von ihm vielleicht mit einem knackigen Zitat, das kann gut funktionieren. Und ich glaube, umso mehr das Zitat dann auch irgendwie auf Zustimmung stößt, umso weiter geht der Beitrag. Aber gerade da Call to Action ist unglaublich spannend. Also kannst halt fragen, ob die Leute dem Zitat zustimmen oder nicht. Also wenn du irgendwas Polarisierendes reinbekommst, kann da ein bisschen Traction sein. Auf jeden Fall nicht sowas wie, hast du dir die Folge schon angehört oder nicht. Da wird halt keiner groß kommentieren.
Ja.
Aber auf jeden Fall was reinpacken, Andreas. Da ist ja jetzt in der letzten, da ist ja gar kein Call to Action. Ja.
Link in den Kommentaren, glaube ich. Aber sonst nichts, oder? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, also da ist nur ein Link in den Kommentaren.
Packe ich ja schon. Ja, aber so, das ist so das Einzige, ja.
Zum Beispiel da hättest du dieses Full-Service-Agentur-Thema aufgreifen können. Du hättest zum Beispiel als Call-to-Action machen sollen. Ja. Bist du Team Full-Service-Agentur oder Anti-Full-Service-Agentur? Oder stört dich der Begriff Full-Service-Agentur auch? Na, und dann kriegst du alle Leute raus, die sagen, ja, Full-Service ist voll der Mist. Und die anderen, die sagen, nee, Full-Service ist voll smart.
Okay.
Also auch so eine Diskussion hinzubekommen, ist eigentlich das Beste. Weil dann, ja, du viele Kommentare bekommst und das dann auch anfängt zu fliegen.
Okay, also das heißt, okay, da waren schon wieder ein paar Learnings für mich auf jeden Fall drin. Ja, also vielen Dank erstmal dafür. Das ist
aber
ja auch
das,
schon
man
so.
Muss auch sagen, Andreas, also da breche ich mir auch immer einen ab, ne? Also so neue YouTube-Videos und Podcast-Folgen irgendwie gut zu promoten, ist nicht ganz einfach. Aber ich versuche zum Beispiel im Newsletter, habe ich das Gefühl, das ist nochmal einfacher. Weil da zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich ein neues Tool, zum Beispiel Scribe oder so, was wir benutzen und dann schreibe ich im Newsletter halt, keine Ahnung, wir haben wahnsinnig viele LinkedIn-Tools in den letzten Jahren getestet, hat alles nichts gebracht, ein Tool hat mich wahnsinnig überzeugt, bin sogar Investor geworden, welches das ist, erfährst du in der neuen Folge. Und dann sind die Leute natürlich so, was ist das Tool, ne, und müssen unbedingt in das Video oder in die Podcast-Folge irgendwie reinhören.
Wie wichtig ist das Thema Social Proof? Also hast du jetzt ja auch ein bisschen, ich glaube selber auf deinem Profil, auf der Webseite habt ihr viele Sachen. Ja. Ist es gerade für das Thema Kurse, weil du angesprochen hast, dass es eben viele ja so Trittbrettfahrer gibt und Kurse, wo nicht so gut sind. Ist das was auch nochmal extrem relevant ist?
Ich glaube halt, dass du insgesamt unternehmerisch eigentlich immer an deinen Cases irgendwie gemessen wirst. Ne? Also ist zumindest meine Einstellung, was ich gelernt habe, umso bessere Case Studies du hast, desto leichter wird dein Leben. Weil du ja im Marketing dann nicht erzählen kannst, was du irgendwie für ein toller Hecht bist, sondern was deine Kunden irgendwie Cooles erreicht haben. Und ich habe das Gefühl, das sollte auch so der Filter sein, wenn man sich für Anbieter irgendwie entscheidet, dass man sich halt immer mal anguckt, mit wem haben die schon zusammengearbeitet und was ist dabei rausgekommen. Und da habe ich das Gefühl, wird es halt bei vielen Anbietern relativ dünn. Da hört man ja auch die wildesten Geschichten, dass sie sich irgendwie gegenseitig irgendwie Testimonials klauen und solche Sachen. Aber ich glaube, umso mehr Beweis man hat, dass man einen guten Job macht und Ergebnisse erzielt, desto leichter wird die gesamte Vermarktung.
Ja, machst du denn noch aktiv die Gegenseite? Also reicht es aus, euer Content-Marketing, Performance-Ads? Machst du aktiv Vertrieb, musst du nicht mehr machen? Also Leute anschreiben, Kaltakquise, LinkedIn und so Sachen, machst du gar nicht mehr?
Also in die ersten Jahre irgendwie gemacht, aber dann schnell gemerkt, dass ich auf gar keinen Fall machen will, dass ich sozusagen auch mit meiner Firma sozusagen inbound wachsen will. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass alles, was wir heute aufgebaut haben, dass wir in der Position sind. Und ich glaube, dass auch für viele, also witzigerweise habe ich das Gefühl, alle geiern so nach inbound Leads, aber keiner weiß, wie es funktioniert, weil es auch nicht trivial ist, das Spiel. Also was ich vielen Leuten zum Beispiel auch mitgebe, ist, du musst halt eine verdammt große Vertrauenslücke schließen, ne, bis jemand dich im Internet findet und sagt, hey, ich war jetzt hier auf Andreas Profil, das, was er tut, hört sich irgendwie ganz spannend an. Aber bis sie dann wirklich Geld überweist und sagt, wir arbeiten jetzt zusammen, da gehört halt super viel dazu. Und da gehört auch viel Content und viele Gespräche auch am Ende dazu. Ne?
Ja, also habe auch schon wieder einiges gelernt auf jeden Fall. Ist super interessant. Du hast jetzt Scribe angesprochen, da über das Investment-Thema reden wir gleich noch. Aber was ist denn sonst euer Tech-Stack, was es so nutzt? Also die E-Commerce-Leute haben immer Shopify, Klaviyo, bla bla bla, ist immer das Gleiche. Aber ist jetzt bei dir vielleicht interessant, so mit was baut ihr die Webseiten, mit was ist die Community gebaut, nutzt du nur ChatGPT oder auch noch andere AI-Tools und was passt das so rein?
Ja, wir können ja mal so von links nach rechts gehen, ja. Content, LinkedIn, ja, ChatGPT, Trello und Scribe, also wir haben so eine Kombination, manches machen wir noch in ChatGPT, manches in Trello und auch einiges in Scribe, so Vorplanung, das sind die Tools. Dann genau Infrastruktur, Marketing, Sales Funnels ist Perspective. Großer Fan tatsächlich, war ich lange Jahre bei ClickFunnels. Irgendwie haben sie sich leider ein bisschen selbst abgeschafft. Und ich muss sagen, Perspective macht einfach einen phänomenalen Job. Also macht es sehr leicht. Ich habe in einer Phase immer nach Funnel-Tools geguckt für unsere Kunden. Habe mir 5 Stück angeguckt, glaube ich, in 4 Wochen. Ich habe sehr gelitten, weil alle Tools hatten ihre Vor- und Nachteile. Aber Perspective macht es halt gerade Leuten, die nicht so wahnsinnig technisch affin sind, super leicht. Mir selbst macht es auch plötzlich viel mehr Spaß, Funnels viel schneller zu bauen. Dahinter haben wir Active Campaign fürs E-Mail-Marketing. Und die Kunden ziehen wir dann auf School. Da haben wir sozusagen Plattform. was mich von School, wir waren lange bei Kajabi, was mich von School sehr überzeugt hat, ist dieser Community-Gedanke. Also, dass sie die Community im Zentrum haben und es gibt auch Kurse und es gibt auch Calls, aber dieses untereinander kommunizieren fand ich halt sehr cool und halt auch eine bessere Lösung einfach als die damalige Facebook-Gruppe irgendwie ist. Das war ja immer sozusagen das, was die Leute gemacht haben, aber das konnte ja keiner irgendwie so richtig ernst nehmen. Ne? Und auch irgendwas, ja, sowas wie Zapier und sowas turnte auch noch drumherum. Go High Level nutzen wir als CRM-System, aber auch irgendwie jetzt nicht das beste CRM-System, aber das sind, glaube ich, so die wesentlichen.
Und ChatGPT only oder noch Claude, Gemini, irgendwas anderes?
Nee, ich habe das Gefühl, ChatGPT schafft es immer wieder gegenüber den anderen irgendwie so aufzuholen und dann auch immer wieder mit irgendwie coolen Sachen um die Ecke zu kommen. Und insofern habe ich gesagt, ey, lass mich mal auf ChatGPT konzentrieren. Da bin ich schon irgendwie gefühlt noch am Anfang, bevor ich auf verrücktere Sachen wechsle. Da sind auch Leute viel, viel weiter als ich, muss man wirklich sagen. Ich bin da immer noch in den Kinderschuhen, was man da alles Verrücktes mitmachen kann. Aber ich gucke halt immer unter der Brille, wie kann ich unsere Sachen und auch die Sachen für unsere Kunden nochmal leichter machen. Und da kommen wir halt auf ganz coole Sachen, dass man auch sein LinkedIn-Profil zum Beispiel mittlerweile da eingeben kann in CustomGPT und so ein Scoring bekommt. Wie gut ist das Profilslogan, die Infobox, die Empfehlung etc. Da sind schon ganz coole Sachen möglich. Aber ich habe das Gefühl, man darf die Leute auch nicht zu sehr da reinschicken, weil ich habe das Gefühl, viele Leute hören dann auch auf, selbst zu denken. Auch gerade beim Content habe ich das Gefühl, müssen wir unseren Kundinnen und Kunden häufig abgewöhnen, das zu nutzen, weil da nur Mist bei rauskommt. Und sagen dann so, ja, schnapp dir mal wieder eine weiße Seite, ja, oder guck dir mal Scribe an, die so ein bisschen mitdenken für dich, beziehungsweise auch die Erfahrung haben. Aber hör auf, da irgendwas ChatGPT Copy-Paste auf LinkedIn zu posten.
Okay, interessant. Also ja, verstehe ich auch. Das wiederholt sich. Habe ich irgendwo was gesehen mit einem Prompt in zwei Bilder-Tools und die Bilder waren fast gleich, ne? Also, dass sich das ja auch die, obwohl es komplett unterschiedliche Modelle sind, die sich im gleichen Content eigentlich bedienen und dann kommt irgendwann halt einheitsbrei raus. Ne? Das ist ja. Dann, bin ich auch schon gespannt, wie da die Reise weitergeht. Ja, bevor wir dann zum letzten Thema Bootstrapping kommen, noch ein paar Worte zum Firmensetup. Du hast ja auch erwähnt, ja, also ihr seid eine GmbH, habt das von Anfang an gehabt, habt ihr 50-50 du hast mit AC, wie sie heißt, Christine.
Ja.
Firmensitz ist Hamburg. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Klar. Seid ihr remote?
Ja. Ja, wir sind remote, ist eine GmbH, genau. Ann-Christine ist angestellte Geschäftsführerin, ne?
Okay.
Eine Gesellschafterin. Ja. Die hat witzigerweise aber auch wirklich vor, glaube ich, 6-7 Jahren als Praktikantin bei mir angefangen. Ah. Und sozusagen hat es bis zur Geschäftsführung gebracht, weil sie einfach einen phänomenalen Job macht. Genau. Anteile liegen aber zu 100% bei mir. Genau. Ich habe dahinter noch eine Holding irgendwie liegen. Die Spardose, aber das ist eigentlich das Setup. Ja, GmbH habe ich relativ früh gegründet, auch schon, ich war nicht lange selbstständig, weil mir ein Freund einfach mal empfohlen hat, als er meinte, hey, den größten Fehler, den ich gemacht habe, ist zu lange selbstständig zu sein und keine GmbH zu haben. Und er meinte, ja, wenn du eine GmbH gründest, dann gründe bestenfalls direkt eine Holding dahinter, sodass du das Geld nicht komplett versteuern musst, wenn du es ausschüttest. Und das habe ich dann artig gemacht. Ja, mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht zu sagen.
Und aktuell sucht du neue Kollegen.
Ja, genau. Beratung. Also falls da jemand sich angesprochen fühlt und unseren Kunden sozusagen dabei helfen will, LinkedIn als Lead-Kanal aufzubauen und bestenfalls schon ein bisschen Erfahrung mit LinkedIn-Content hat, gerne bei uns melden. Na, man muss sagen, das ist ein recht enger Markt. Also gibt es wenig Leute, die wirklich schon Ahnung von Content haben und dann auch noch eine gewisse Transferleistung einfach mitbringen, auch Unternehmen sehr schnell zu verstehen. Ja, da sind wir gerade auf der Suche. Also falls da jemand Interesse hat, gerne melden.
Wo findet man die Leute denn? Also musst du die aktiv schon ansprechen?
Ja.
Und so Active Sourcing,
also wir haben jetzt tatsächlich auch eine Agentur beauftragt, uns da zu unterstützen, weil das, was wir da auch an Bewerbungen bekommen haben, ja, nicht das ist, was wir gesucht haben bisher. Und ich glaube, da muss man wirklich mal proaktiv ansprechen.
Ja, verstehe. Jetzt Thema Bootstrapping. Jetzt hast du jetzt ein bisschen 9 Jahre in dem Bereich. Ihr habt anfangs ein anderes Geschäftsmodell gehabt oder andere Kunden beackert. Jetzt macht das seit 5-6 Jahren das Thema LinkedIn. Ist so, ja, wie ist da für dich so die Reise verlaufen? Gab es da irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo du gezweifelt hast an dem, was du machst? Oder ging es für dich dann immer weiter?
Ja.
Und gab es irgendwelche Events, die dich aus der Bahn geworfen haben?
Ja, es gab wirklich, also ich glaube, dass das Sprichwort hält auch, dass es immer gute Jahre und schlechte Jahre gibt. Na, es waren so die großen, ich glaube, so die ganze Corona-Zeit war irgendwie so eine krasse Naivität da und es ging irgendwie nur nach vorne, auch super naiv. Ich glaube, ich hatte wenig im Blick, dass am Ende Profit oder Gewinn übrig bleibt. aber es ging irgendwie nach vorne. Und ich habe das Gefühl, Corona war so der erste Schlag ins Gesicht, dass man gemerkt hat, okay, Geld kommt nicht immer und es funktioniert nicht irgendwie alles auf einmal. Und da kam es so ein bisschen irgendwie in Schlingern, aber wir haben uns irgendwie ganz gut berappelt und sind da durchgegangen. Und ein ehemaliger Mitarbeiter, der hat den Vertrieb damals bei mir gemacht, komplett. Also wir hatten uns ganz gut aufgeteilt. Ich war das Marketing, er war der Vertrieb und AC hat immer die Beratung gemacht. Und der hat dann irgendwann entschieden, dass er sich sozusagen selbstständig machen will und das nicht mehr mit uns zusammen machen will. Und das hat ein ziemliches Loch in die Firma gerissen. Und das war wirklich auch ein schwieriges Jahr, weil ich glaube, das war kurz nach Corona, wo auch so alle gar nicht wussten, wie es weitergeht. Dann sozusagen hatte ich zu dem Zeitpunkt bestimmt 3-4 Jahre keinen Vertrieb irgendwie aktiv gemacht, sodass ich auch so ein bisschen, keine Ahnung, Berührungsängste hatte, ja wirklich da wieder reinzugehen. Und da, ja, habe ich das, glaube ich, gemacht, wie alle cleveren Leute das machen. Wenn man irgendwie erstmal ein bisschen Gewinn gemacht hat, habe ich ein Haus in Spanien gekauft von dem Geld und dachte mir so, es geht halt so gut weiter die nächsten Jahre. Und dann kamen halt wirklich so Jahre, die halt echt nicht gut waren. Und das waren wirklich so 1 bis 2 Jahre auf Messerschneide, ne? Dass man immer auf den Kontostand gesehen hat, welche Gehälter irgendwie kommen. Und man wusste so, fuck, das wird eng.
Haus wieder verkauft?
Haus nicht verkauft, ja. Das Haus war auch sozusagen, war auch es wert, dafür zu kämpfen. Meine Frau hat es halt irgendwann ganz cool gesagt, weil ich halt immer wieder auch gesagt habe, hey, wir könnten es irgendwie verkaufen. Was wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte? Und sie meinte halt so, ja, Robert, was würdest du denn machen, wenn du das nie gehabt hättest, das Geld, ne? Und ich so, ja, kämpfen. Und ich so, ja, hast du die Antwort? Ja. Und dann habe ich halt gesagt, dass irgendwie wie ein Löwe kämpfen. Und im Nachhinein war es, glaube ich, eine der besten Zeiten, auch wenn man wirklich physisch irgendwie gelitten hat. Also es gab Wochen, wo ich wirklich Frustschmerzen und sowas hatte, weil wirklich so Existenzängste sind halt, keine Ahnung, kann man, glaube ich, auch niemandem so richtig erklären. Ich glaube, wenn man angestellt ist oder so, kann man sowieso nicht greifen. Ich glaube, so der ein oder andere Gründer und Unternehmer hat es vielleicht mal erlebt. Das ist schon persönlichkeitsentwickelnd, ne? Aber jetzt zu sehen, dass man irgendwie 1-2 Jahre da gut durchgekommen ist und jetzt irgendwie wieder super gut wächst und alles wieder irgendwie ein gutes Momentum hat, das macht einfach unglaublich viel Spaß und gleichzeitig, ja, weiß man einfach, wo man herkommt und dass man solche blöden Fehler wie mit dem Haus nie wieder macht.
Okay. Hast du während der Zeit, ja, gab es mal Investorenanfragen für so ein Geschäftsmodell? Gibt es jemand? Also, dich sehen ja Leute und du arbeitest ja dann wahrscheinlich auch mit vielen Geschäftsführern, CTOs zusammen oder generell C-Level wahrscheinlich, die dann so was buchen. Gab es da mal Berührungspunkte, wo es dann hieß, ey, können wir da nicht ein größeres Geschäft draus machen? Können wir das nicht in Software denken, was du tust und es hochskalieren? Ja. Gab es da mal Anfragen? Wäre das eine Option?
Wir haben mal einen Ausflug gemacht selber in die Software-Richtung. Wir hatten überlegt, so ein Vorplanungstool für LinkedIn rauszubringen. Das haben wir auch rausgebracht. Aber leider mit den falschen Partnern im Bett gewesen und auch gemerkt, dass Software dann doch nochmal ein ganz anderes Geschäftsmodell ist. Also dafür hatte ich zu wenig Ahnung. Und Beratung hängt halt, glaube ich, auch immer zu sehr an den Personen, die das betreiben. Ne? Also ich glaube, wenn ich weg wäre von Leaders Media, ich glaube, dann wird es Leaders Media nicht mehr groß geben, womit ich auch fein bin, weil ich auch das Geschäftsmodell und auch die Firma so aufgebaut habe, dass ich sage, dass ich die auch guten Gewissens noch in 10 Jahren betreiben kann und Freude daran habe. Ne? Also ich will nicht irgendwas bauen. Glaube ich, gibt es ja andere Leute, die, keine Ahnung, ich baue irgendwas, um das dann zu verkaufen. War irgendwie nie mein Spiel. Ich weiß gar nicht, warum, auch gar keine Bewertung. Aber wüsste nicht mal, wie man da rangeht und hat mich auch irgendwie nie so richtig gereizt, sodass ich gesagt habe, hey, ich will eine Firma bauen, die mir Freude bereitet, die mir irgendwie ein gutes Leben macht, wo ich irgendwie Spaß habe, coole Kunden habe und auch eine, die, keine Ahnung, die nächsten 10, 20, 30 Jahre machen kann, ohne externes Geld oder so.
Hast du neben deiner Frau, jetzt die dich da jetzt gementort hat bei dem Prozess, was wir so gehört haben, noch andere Feedback-Kanäle? Das ist ja immer so eine Schwierigkeit, die ich so feststelle in Gesprächen oder auch bei mir selber, wenn man eben 100% Inhaber ist, dann entscheidet man alles selber. Das hat seine Vorteile, aber es hat auch die Nachteile, dass einem eben der Feedback-Kanal fehlt. Vielleicht, weil es die Mitarbeiter nicht kein ehrliches Feedback liefern, aus welchen Gründen auch immer, oder auch mal von außen das Feedback nicht bekommt. Ja. Hast du da jemanden, der dir hilft oder irgendwelche Mentoren?
Ja, also eine Handvoll. Hier in Hamburg habe ich mit einer Therapeutin zusammengearbeitet und auch mit einem Coach würde ich ihn nennen, aber auch viel Umfeld. Ne? Also durch die Jahre, die ich das mache, hier auch in Hamburg, habe ich halt ein cooles Netzwerk aufgebaut von Leuten, die halt teilweise deutlich weiter sind als ich. Und die dann um Rat zu fragen und denen sozusagen zu erklären, was man hat, hat auch immer unglaublich geholfen, das in Perspektive zu rücken. Und das, glaube ich, auch so ein bisschen das Sicherheitsnetz geworden ist. Ne? Ich hatte das Gefühl, auch die Corona-Zeit hat sehr zusammengeschweißt irgendwie, weil alle irgendwie so am Struggeln waren und man hatte das Gefühl so, ey, wir müssen uns irgendwie gegenseitig helfen, um da durchzukommen. Und das hat auch tiefe Freundschaften irgendwie hier in Hamburg geführt und das hilft mir. Also den Leuten texte ich dann meistens als erstes, wenn irgendwie was kacke läuft. Und die geben mir dann meistens irgendwie einen ganz guten Ratschlag oder ein bisschen Motivation. Aber das ist immens wichtig, wie du sagst, ne? Weil das mit sich alleine auszumachen, das ist halt eklig.
Ja. Ist das ein Risiko für dein Geschäftsmodell, dass das jetzt so an LinkedIn hängt? Ich meine, die probieren ja auch viele Dinge aus. Das ist noch eine Frage, die ich noch habe. Die stelle ich dir gleich noch, weil die machen ja auch mal neue Sachen. Und dann musst du dein Geschäft umbauen. Jetzt, wir merken gerade bei Google, bei Leuten, die viel an dem Kanal SEO hängen, dass für die teilweise das Geschäft zusammenfällt oder zumindest signifikante Auswirkungen hat, diese AI-Overviews. Ja. Ist es für dich ein Risiko, dass du dann nur noch auf LinkedIn setzt oder ist es nichts, wo du gerade...
Das Gute ist sozusagen, also ich weiß nicht, ob ich das hier schon ankündigen kann, ob es schon spruchreif ist oder nicht. Aber ich habe überlegt, ich will ein ganz cooles YouTube-Format einführen. Es gibt ja diesen Trend so Build in Public, also dass du die Leute mitnimmst, was baust. Und ich habe Lust irgendwie... so ein bisschen eine neue Ära einzuleiten im Sinne, dass ich sehr gerne All-In bei Sales-Funnels gehen will, ganz unabhängig von LinkedIn. Und ich hatte die Idee, jetzt mal eine YouTube-Reihe, vielleicht committe ich mich hier im Podcast bei dir, Andreas, da drauf, eine YouTube-Reihe zu machen, unser nächster 1 Million Sales-Funnel in Public zu bauen. Na? Weil ich denke, das ist eine coole Reise, mal den Leuten zu zeigen, hey, wie baut man sowas von null auf? Da gibt es viele Learnings, viele Ups und Downs. Und das wäre sozusagen Sales Funnel, der auch unabhängig von LinkedIn dann wäre. Also wäre thematisch ein anderes Thema. Ich glaube, es wird ein Sales Funnel zum Thema Sales Funnels irgendwie werden. Aber da gibt es halt 1 Million Möglichkeiten, ne? Macht man ein Webinar, macht man ein Quiz Funnel, macht man ein Lead Magnet, macht man einen Termin Funnel, macht man einen Challenge Funnel. Und da mal wirklich die Leute mitzunehmen, glaube ich, könnte was Cooles sein. Und wie du sagst, ich glaube einfach, dass auch man immer irgendwann thematisch an so seine Grenzen kommt. Also ich ziehe einen Respekt vor Leuten, die 10, 20, 30 Jahre oder 10, 20 Jahre SEO jetzt machen, solange es das gibt. Ich merke einfach, LinkedIn ist irgendwie alles erklärt. Ne? Also ich habe jeden Winkel davon gesehen. Alles ist sozusagen in unseren Angeboten drin und ich merke einfach, ich brauche selbst jetzt irgendwie nächsten Schritt. Genau, ich brauche was Neues zu spielen. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass ich anderen Kumpels und so in Meta-Ads ganz schön viel mittlerweile erzählen kann, weil wir einfach schon sehr viel Geld auch ausgegeben haben und auch in LinkedIn-Ads. Ich habe das Gefühl, da habe ich jetzt Lust, einfach unsere Angebotspalette weiterzuentwickeln.
Ja, Build in Public ist so, ich hatte in Folge 3, das ist echt schon eine Weile her, den Arvid Kahl, das ist ein Deutscher, der nach einem SaaS-Tool verkauft, hat dann ja Bücher geschrieben und der ist so, macht einen Podcast auch zum Thema. Der ist so mein Vorzeigebild in Public, Mensch auf Twitter, der hat da 200, 300.000, weiß nicht wie viel Follower mittlerweile, aber ich bin auf Twitter nicht mehr so aktiv, weil es mir ein bisschen auf die Eier ging am Ende. Ja. Von daher weiß ich gar nicht, ob es diese Bubble da noch gibt. Ich hatte jetzt neulich aber den Leon, ich habe gesehen, mit dem bist du auch connected, von Venny, dieser KI-Chatbot für E-Commerce, der macht auch so ein bisschen Build in Public jetzt auf LinkedIn und ich finde es cool, weil er halt auch so ein bisschen... Also was ich an LinkedIn nicht so mag, ist immer, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das finde ich bei ihm cool, der teilt auch so ein bisschen die Dinge, die nicht so laufen. Und das, glaube ich, ist wieder gut für andere Gründerinnen, weil bei denen läuft es vielleicht auch nicht immer so linear nach oben. Und dann hilft es auch weiter, wenn man weiß, alle sitzen in einem Boot sozusagen.
Voll. Also ich glaube, da gibt es auch viel, in den Folgen dann viel auf die Fresse, wenn ich Sachen teile, die halt nicht gut laufen, aber ich glaube, das macht es halt so auch immens sympathisch, aber das einfach mal zu zeigen, auch was mit einem Sales Funnel irgendwie möglich ist, da habe ich die Tage drüber nachgedacht und dachte mir so, ey, das könnte ein cooles Thema sein.
Du investierst ja jetzt auch selber, du hast Scribe angesprochen, wie kam es dazu? Also wenn du hast ja so eine ähnliche Idee dann sozusagen auch mal selber umgesetzt, hat nicht funktioniert.
Ja, ich will nicht sagen, wir waren zu früh, ansonsten wären wir Scribe geworden, aber wir wären niemals Scribe geworden, also was die da machen, ist phänomenal. Ich glaube, meine Frau ist das erste Mal. Ich glaube, meine Frau ist das erste Mal drüber gestolpert, irgendwie über Eva oder so. Meinte, hey Robert, guck dir das mal an. Dann kam Malte nochmal damit um die Ecke und hat irgendwie einen Testzugang bekommen, bevor die irgendwie offiziell gelauncht haben. Und seitdem irgendwie, keine Ahnung, eingesetzt, ne? Immer genutzt, immer irgendwie coole Ergebnisse bei rausgekommen. Und dann habe ich mich so ein bisschen rangerobbt irgendwie. Also ich wusste gar nicht, dass sie nach Investment sozusagen suchen. Und dann habe ich einfach Eva zu einem Podcast eingeladen und meinte, hey Eva, lass mal drüber sprechen, was sie in Scribe macht. Und nachdem der Podcast so vorbei war, war ich so, und Eva, so Investoren und so, was ist da bei euch los? Und sie so, ja, wir suchen gerade noch jemanden, hättest du Lust? Ich so, ja, let's go. Und dann haben wir das sozusagen, eigentlich ist auch ein kleineres sozusagen Investment jetzt gewesen. Aber ich glaube einfach sehr an das, was sie tun. Also krasses Team, muss man wirklich sagen, was sie da auch gerade am Anfang irgendwie zu dritt auf die Beine gestellt haben. Da denke ich mir immer so, holy shit, also die laufen irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene. Und ich glaube auch gerade der internationale Markt, ne? Also mit Software hast du ja auch noch die Chance, viel mehr Leute irgendwie einzusammeln. Und insofern, und das, was die an Features so alle paar Monate rausbringen, ist schon cooler Scheiß.
Scribe ist quasi ein Tool, um es zu erklären, um LinkedIn-Content zu schreiben, zu analysieren, zu planen, zu produzieren. Ne? Und es ist nur für LinkedIn. Also ist das das Geheimnis von Scribe? Also ich hatte hier auch den Johannes mal von SWOT.io zu Gast. Das ist ein Social-Media-Scheduling-Tool aus Österreich, witzigerweise dann für alle Plattformen. Aber ist es so, frage ich mich immer. Also ich habe jetzt auch ein paar Mal probiert, um Podcast-Videos zu teilen. Ja. Und jedes Mal stelle ich fest, jetzt fehlen hier die Menschen, die speziell für die Plattform sind zum Beispiel, können die Tools teilweise nicht. Dann brauchst du eins, das speziell ist?
Ich glaube, das ist halt immer so, keine Ahnung, ich sehe das auch, HubSpot kann auch Funnels und HubSpot kann auch E-Mails. Ne? Ich glaube, es sind immer so Anwendungsfälle. Ich glaube, es gibt Firmen, die suchen immer nach so einer Gesamtlösung. Aber natürlich schlägt immer eine Insellösung die Gesamtlösung. Ne? Also ein Perspective wird immer HubSpot in Funnels schlagen. Und ich glaube, diese Abwägung muss man immer machen. Und so ist, glaube ich, auch bei dem Thema, was du gesagt hast, so ein Vorplanungstool, was alle Kanäle kann, kann halt nicht in der Tiefe das liefern, was ein Scribe für LinkedIn liefern kann. Und ich glaube, da muss man halt überlegen. Ich glaube, größere Konzerne oder Unternehmen brauchen vielleicht das Tool für alle Kanäle, weil das für die reicht. Wenn man aber dann, keine Ahnung, des Professionellen jetzt LinkedIn macht, dann würde ich mir halt immer Scribe suchen.
Muss ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Also ich hatte mit ihr mal geschrieben auch. Und dann war es, glaube ich, aber auch das Thema mehrere Investoren. Und dann habe ich gesagt, dann passt es wahrscheinlich nicht in den Podcast. Aber vielleicht greife ich das nochmal auf. Mal gucken, wenn es nur Angels waren bisher, dann ist es auch okay vielleicht. Ja. Okay. Ja, wenn du jetzt so zurückschaust auf so deine Unternehmerkarriere, wenn du so ein, zwei Erfolgsfaktoren rauspicken würdest, die ja maßgeblich entscheidend waren, dass du erfolgreich warst mit dem, was du tust, was wäre das? Ist das Thema Kontinuität, habe ich rausgehört, dass du eben kontinuierlich gepostet, probiert hast und solche Sachen nicht aufgeben. Das ist ja immer auch das, wenn man postet was und denkt so, es funktioniert nicht, dann lasse ich es sein. So nach ein, zweimal. Das ist ja auch das Falsche.
Voll. Ich glaube, eine Sache, die zum Beispiel vor ein paar Jahren irgendwie mir aus den Augen verloren gegangen ist und witzigerweise meine Frau auch ein gutes Auge darauf hatte, meinte Robert, in der Zeit sozusagen am Anfang deiner Selbstständigkeit bist du immer mit einem Lächeln aufgestanden und gerne an den Rechner gegangen. Ne? Und dann gab es diese Zeit, wo es halt nicht gut lief, wo ich gefühlt nicht aufstehen wollte und wieder angefangen habe, Computerspiele zu spielen. Ne? Und halt da so ein bisschen auch die Flucht gesucht habe und das witzigerweise auch bei ein, zwei Kumpels irgendwie in den letzten Jahren auch beobachtet habe. Immer wenn es bei denen schlecht lief, haben die plötzlich, keine Ahnung, sich eine PlayStation gekauft und GTA gespielt. Ne? Und zum anderen sozusagen war es gar nicht nur das, sondern ich hatte da auch zu dem Zeitpunkt das Gefühl, so ein bisschen aus meiner Genius Zone geflogen zu sein, ne? Weil ich wurde sehr in dieses Bild auch von Gründern und Unternehmern verkauft, so du musst für alle Departments, die jetzt so Mitarbeiter suchen, du brauchst jemanden für Marketing, du brauchst jemanden für Sales, du brauchst jemanden für Beratung. Und ich saß dann nur noch da, wusste gar nicht mehr so richtig, was eigentlich mein Job, ne? Und ich musste halt Management machen, auf das ich überhaupt gar keinen Bock hatte, ne? Und das auch sehr schnell gemerkt habe. Und dann hat mir witzigerweise ein Kumpel dabei geholfen, hey, so Robert, was ist denn eigentlich deine Genius Zone? Was sind denn die Sachen, die dir wirklich Freude bereiten? Ne? Was sind denn die Sachen, die dir irgendwie Energie geben? Und dann war so, keine Ahnung, Content zu machen, ne? YouTube-Videos zu machen, die Webinare zu halten, Podcasts aufzunehmen, Marketing irgendwie Strategien, Sales Funnels zusammenzuklicken, das gibt mir alles Kraft. Und dann plötzlich so, siehst du halt auch so Shopify-Founder, die halt noch selber Sachen zusammenklicken oder auch von ClickFunnels, ne? Russell Brunson, der jeden einzelnen Funnel von seiner Softwareunternehmen bei über 100 Millionen Umsatz selber zusammenklickt und so, okay, es gibt auch ein Unternehmermodell, wo man nicht der komische Manager ist, sondern es gibt auch ein Modell, wo man irgendwie selbst sich die Funktion schnappt, auf die man Bock hat, zum Beispiel Marketing und sich alles andere Leute sucht, die das für einen übernehmen. Und das hat immens geholfen. Also den Tipp kann ich nur jedem geben, so ein bisschen nach der Genius Zone aus Schau zu halten und einfach einen Blick darauf zu haben, welche Aufgaben geben einem irgendwie Energie und Kraft und bereiten einem Freude und welche Aufgaben machen einem keinen Spaß und sich dann dafür Leute zu suchen. Ja.
Okay.
Und ich glaube, der zweite Part ist, bestenfalls nie an Weiterentwicklung zu sparen oder aufzuhören, sei es auch nur, sich ein Buch zu kaufen oder so. Ich sehe das ehrlicherweise auch bei vielen Freunden von mir, die vor 5, 6, 7, 8 Jahren bei mir gestartet sind. Die halt irgendwie stagnieren, ne? Und auch gar nicht böse gemeint, aber die frage ich dann, wann hast du denn das letzte Mal irgendwie einen Kurs gekauft oder wann hast du denn das letzte Mal irgendwie ein Buch gelesen oder auch nur einen Podcast gehört? Und dann ist so, und ich so, Also wie willst du andere Ergebnisse erwarten, wenn du nicht neuen Input bekommst? Und das war tatsächlich auch das Schlimmste eigentlich an diesen 2 Jahren, die scheiße gelaufen sind, dass ich eigentlich nicht wirklich Geld hatte, um in meine persönliche Weiterentwicklung zu investieren. Jetzt gerade, wo es einfach sehr gut läuft wieder, investiere ich irgendwie $5,000 pro Monat in ein Coaching aus Amerika, ne, im Bereich Marketing. Meine Augen glühen halt, ne? Jede Woche kriege ich da verrücktes Zeug, was die Amis so im Marketing machen und denke mir, Alter, schon das wieder zu können, ist so hilfreich. Und klar hat man immer diese Stories, wo man sich mal irgendwie verinvestiert und irgendeinen Mist kauft. Aber witzigerweise hat es meinem Vater zum Beispiel passiert. Ich glaube, der hat in seinen 20ern 2 schlechte Seminare mitgemacht und dann den Glaubenssatz geformt, Seminare alle und Weiterbildung ist alles Scam, das ist alles Betrug, und dann nie wieder irgendwie was groß gemacht. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, weil du ja dann per se eigentlich mehr oder weniger stagnierst, weil du vielleicht noch von YouTube, von Google oder so irgendwie ein paar Informationen bekommst. Aber das kann ich jedem nur mitgeben, wenn man mal Scheiße kauft. Ich glaube, Hormozi hat das gesagt, wenn du 100.000 Umsatz machst, dann machst du 10.000 Lehrgeld. Wenn du 1 Million machst, hast du 100.000 Lehrgeld. Und wenn du 10 Millionen machst, hast du 1 Million Lehrgeld. Und das sind halt alles schlechte Investments, die man entlang des Weges macht, aber bloß nicht aufhören, da irgendwie weiter in seine persönliche Entwicklung zu investieren.
Was ist das für ein Marketing-Seminar? Also ist das
heißt, irgendwie ist ein relativ spezieller Dude, der hinter so den großen Personal Brands in Amerika sozusagen steckt. Also auch sehr nischig, muss man sagen. Ich glaube, in Deutschland noch nicht so sehr angekommen. Und der als eine Art Mentoring oder so ein Coaching-Programm. Was die Amis da mittlerweile machen, ist schon echt verrückt. Na, also zum Beispiel hat der so ein Chatbot von sich, wo halt 10 Jahre Daten von sich hat reinfließen lassen. Und das Ding ist halt, sagt er sogar ehrlicherweise selber, mittlerweile besser als er, ne? Weil 10 Jahre Calls von ihm, Workshops von ihm, alle Daten und der halt instant auf alles antwortet, ne, und du alles da durchgehen kann und, glaube ich, mal gezeigt hat, im letzten Jahr hat ihn das irgendwie 1200 Stunden gesichert an 1:1 Konversationen, die er mit Leuten sonst gehabt hätte. Ich denke mir so, crazy, das wird jetzt in Deutschland auch nach und nach überschwappen, und ich bin auch gerade so, Robert AI-Bot, auch gerade am die Infrastruktur aufbauen, weil wie cool wäre das, wenn man sozusagen 1:1 mit mir schreiben kann und das Ding genau das antwortet, was ich antworten würde.
Ja, der AI-Bot von Robert heißt dann Roberta, oder?
Ja.
Das ist ein ganz das gutes Namensspiel. Ja. Vorletzte Frage bei dem ganzen Content, den ich konsumiere, und vor allem, also ich lerne hier viel in den Podcast-Folgen, auch jetzt mit dir wieder hier, und ich habe eher das Problem, ich kriege das alles gar nicht umgesetzt, weil es eben so viel ist. Und wie gehst du da für dich vor? Also wie strukturierst du dich da und wie identifizierst du Dinge, wo du machen willst? Bist du eher der, ich mache mal alles so ein bisschen 80%, oder ich suche mir ein paar Themen raus, die probiere ich und lasse ich sehr schnell sein? Also so, meine Liste ist lang mit Dingen, die ich ausprobieren will. Aber wie gehst du vor, die zu priorisieren und auszuprobieren?
Also da tatsächlich muss ich ein bisschen auf Hormozi referenzieren, dieses Motto mehr und besser. Also ich bin großer Verfechter von dem, mehr zu machen, was gut funktioniert, und die Sachen besser zu machen. Also zum Beispiel nehmen wir mal unseren Webinar-Funnel, der schon immer gut funktioniert hat und wir auch im letzten Jahr irgendwie mal zwischen 10.000 und 20.000 Euro Adspend pro Monat hatten. Und dann halt so, ja, warum nicht da irgendwann mal 50.000 oder 60.000 reinschmeißen oder vielleicht auch in den nächsten Monaten und Jahren irgendwie auf 100.000 hoch. Und das hat mir sehr geholfen, weil meine Liste, Andreas, ist wie bei dir, die ist endlos lang. Ne? Und dann erinnere ich mich aber immer, was funktioniert denn eigentlich in meinem Unternehmen? Ne? Und wie kann ich das noch besser machen? Weil da fallen mir auch immer 1 Million Sachen aus. Ne? In Werbeanzeigen zum Beispiel haben wir lange keine Video-Ads gemacht. Habe jetzt halt einen Freelancer geheiert, der das erste Mal jetzt Video-Anzeigen mit mir macht, aber für diesen Funnel. Dann Landing-Pages, habe ich auch noch Ideen, was man da alles machen kann. Im Webinar selber 1 Million Ideen. Und so, glaube ich, verbiete ich mir immer viele Sachen oder mache viele Sachen nicht, weil ich mir denke, ich kann mir das Leben auch irgendwie leicht machen. Weil wenn das besser funktioniert, was bereits funktioniert, wird mein Leben ja leichter. Wenn ich dann noch ein bisschen Langeweile habe, dann gehe ich an die Liste ran der coolen Sachen, die man machen kann. Ne?
Wie viel arbeitest du pro Woche gerade so? Ist es so, und wie erholst du dich dann privat? Also gibt es dann so, ja, hast du Offline-Zeit, wenn du jetzt gerade viel mit Marketing und LinkedIn und sowas machst, da ist man ja wahrscheinlich permanent am gucken, dass man nichts verpasst, aber hast du dir das so, ja, wie zahlst du das,
ja, das
ein, wie
grade,
ist deine Arbeitszeit?
Ja. Ja. Also witzigerweise, ich glaube, seit Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich nie am Wochenende gearbeitet, ne, habe ich das nie irgendwie groß für sinnvoll erachtet, und ich habe, glaube ich, sehr, sehr früh schon irgendwie, glaube ich, eine 40-Stunden-Woche eingeführt, wenn nicht sogar eine 35-Stunden-Woche, ne. Weil das immer meine Prämisse war, ich arbeite nicht, um zu arbeiten, also ich arbeite gerne, aber ich glaube auch einfach ehrlicherweise, wenn ich von 9 bis fünf arbeite und wirklich alles gebe, ne, also wirklich mit meinem Kopf alles, dann bin ich Matsch um fünf, ne. Also ich wüsste nicht, was ich dann noch irgendwie mehr machen sollte. Soll es Leute geben, die dann irgendwie noch crazy Stunts machen können? Ich auf gar keinen Fall. Und es war aber auch immer mein Ansatz. Also ich wollte auch, dafür bin ich zu sehr Familienmensch, auch gerade Nachwuchs bekommen und nächstes Kind in der Pipeline. Ich wollte halt, keine Ahnung, ich habe mir mein Unternehmen gebaut, um auch dann als Vater da zu sein, ne? Weil ich das auch immer als Kind selber vermisst habe. Mein Vater hat sehr viel gearbeitet und ich war so, ey, ich optimiere nicht auf die größte Firma oder den meisten Umsatz, sondern ich optimiere darauf, dass das funktioniert, aber ich gleichzeitig ein Leben habe und auch zum Beispiel von Spanien aus im Winter arbeiten kann und geile Sachen machen kann ab 5 Uhr, weil, keine Ahnung, ich war gerade auf einer Hochzeit und so eine von der Seite so ein bisschen, ach, dann bist du ja selbst und ständig. Und ich so, nee, hab eigentlich eine geregelte 35-Stunden-Woche, ne? Und sie so, was? Wie geht das denn? Und ich so, ja, indem man effizient arbeitet und ein Team hat. Ja.
Ja, das ist interessant auf jeden Fall. Also das habe ich jetzt selten, dass die Gründer das dann so klar formulieren. Jetzt auch, du hast ja jetzt auch keine 50 Leute, sage ich jetzt mal. Es scheint ja dann trotzdem zu funktionieren.
Voll. Und ich glaube, ja, ich glaube, da bin ich einfach sehr klar, weil das versuche ich auch immer, wenn ich mich mit Jungs hier in Hamburg treffe und so, dann ist immer so, boah, ich habe jetzt gerade, keine Ahnung, 300.000 pro Monat geknackt und ich habe das gemacht und ich so, ey, Glückwunsch, ne? Überhaupt nicht meine Metrik, ne? Ich könnte dir nicht mal das Auftragsvolumen in den letzten Monaten sagen, was wir hatten. Ich kann dir sagen, was wir Cash verdient haben, weil das auch die einzige Kennzahl ist, die mich interessiert. Und mich interessiert, ob ich sozusagen nach 5 Uhr entspannt in den Feierabend gehen kann oder nicht, ne? Aber ich wüsste wirklich in 5 Jahren, in den letzten 5 Jahren nicht, wo ich irgendwann mal um 7, 8, 9 oder 10 gearbeitet habe. Und am Wochenende erst recht nicht. Würde ich von meiner Frau, glaube ich, Haue kriegen. Ja.
Das ist natürlich eine Luxussituation, dass du dann, ja, dass man das eben nicht machen muss, auf jeden Fall.
Aber auch immer bereit halt, ja, ich glaube auch Abstriche zu machen. Kumpel hat mir da so ein bisschen Augen geöffnet, der, glaube ich, bei Porsche gearbeitet hat. Und die haben halt einen Betriebsrat und ab 5 Uhr musst du da Feierabend machen, ne? Also geht gar nicht anders. Und ich war zu der Zeit in der Unternehmensberatung. Und wir haben so ein bisschen verglichen, was wir so machen. Und ehrlicherweise, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt war ich halt immer um 9:30 irgendwie dann zu Hause im Hotel. Wir haben das so nebeneinander gelegt. Und ich meine so, also ich glaube nicht, dass wir mehr machen, ne? Also ich glaube, über den Tag verteilt und da greift irgendwie für mich auch so Parkinson'sches Gesetz. Du brauchst so viel Zeit, wie du zur Verfügung hast. Ich glaube, der hat von 9 bis 5 genauso viel geschafft, wie ich von 9 bis 9:30, ne?
Ja, das ist ein Unterschied, wenn man effizienter arbeitet einfach auch.
Und ich glaube, das kommt auch immer mit Kindern und Familie. Ja. Also das merke ich einfach. Wir hatten auch mal eine Mitarbeiterin, die war auch irgendwie Mutter und hat sozusagen halbtags gearbeitet. Was die immer weggeknallt hat, war ich immer so, Alter, wie arbeitet die? Ja, und jetzt ist man selbst in der Situation und ist so, glaube ich, schon bevor ich an den Rechner gehe, denke ich mir so, okay, was ist heute wirklich entscheidend? Und alles andere setze ich auch manchmal aus und denke mir so, ja, okay, so wichtig ist es jetzt irgendwie nicht. Ja, es kann auch noch warten.
Super. Ich denke, das ist doch ein schönes Schlusswort auf jeden Fall, Robert. Vielen Dank für die, ist auch ein bisschen länger gequatscht auch, aber ist auch immer schön. Es gibt ja die Kapitelmarken, dass man da ein bisschen hin und her springen kann in die Themen, die einen interessieren. Ey, sehr interessant, das mal von der Seite zu hören. Und ja, ich danke dir vielmals für das ausführliche Gespräch.
Sensationelle Fragen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Danke für die Blumen und dann dir weiterhin viel Erfolg und dann nachher einen schönen Feierabend.
Danke.
Alles klar, mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 129 von Happy Bootstrapping. Lass mir doch gerne einen Kommentar da, schick mir eine Bewertung, ein Feedback. Wie hat es dir gefallen? Ich habe jetzt nicht gedacht, dass man so lange auch über das LinkedIn-Thema quatschen kann. Aber da wir ja dann das Roasting gemacht haben und ein bisschen auch in die Gründungsgeschichte eingetaucht sind, ist es ein bisschen längere Folge geworden. Wenn dich Teile nicht interessieren, kannst du auch immer die Kapitelmarken nutzen. Dafür sind die nämlich da. Da kann man dann Dinge überspringen, die einen nicht so interessieren. Der Robert macht am 15. Juli einen LinkedIn Sales Funnel Live Workshop, 90 Minuten, am 15. Juli ab 17 Uhr. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Melde ich mich mal an und ich hoffe, dass ich auch die Zeit habe, da mitzumachen, weil es interessiert mich natürlich auch, sowas mal zu sehen. Ansonsten freue ich mich wie immer auch über Feedback und neue Gästevorschläge einfach an hallo@happy-bootstrapping.de. Ja, und in der nächsten Woche wird's mal wieder technischer. Und zwar habe ich mit dem Sebastian Terhorst von Everhome Cloud gesprochen. Das ist ein super interessantes Produkt. Da geht's um Stromzähler, digital, mit App, mit SaaS, wie macht man sowas? Wie produziert man die Hardware? Wie entwickelt man die? Wie verkauft man die? Und die haben auch noch eine Cloudbox, mit der du dein Smart Home zu Hause steuern kannst. Alles komplett gebootstrapped, finde ich super interessant. Deswegen hör unbedingt rein, nächste Woche schon Folge 130. Wow, wer hätte das gedacht? Vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören und bis nächste Woche.